Die Freuden des Handwerks und die Leiden des Handwerks. Aus Vom Mythos des Mannmonats. Warum macht Programmieren Spaß? Welche Freuden können Programmierer als Belohnung erwarten? Zuerst ist da die pure Freude am Herstellen von Dingen. So wie das Kind Freude an seinem Sandkasten hat, so hat der Erwachsene Freude daran, Dinge zu bauen, besonders Dinge, die er selbst entworfen hat. Ich denke, diese Freude muss ein Bild von Gottes Freude am Herstellen von Dingen sein, eine Freude, die sich in der Einzigartigkeit und Neuheit jedes Blattes und jeder Schneeflocke zeigt. Zweitens ist es die Freude, Dinge zu machen, die anderen nützlich sind. Tief in unserem Inneren möchten wir, dass andere die Früchte unserer Arbeit nutzen und sie hilfreich finden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Programmiersystem nicht wesentlich vom ersten Tonstifthalter für Papas Büro. Drittens ist es faszinierend, komplexe, puzzelähnliche Objekte aus ineinandergreifenden beweglichen Teilen zu gestalten und zu beobachten, wie sie in subtilen Zyklen funktionieren und die Konsequenzen von Prinzipien ausspielen, die von Anfang an eingebaut wurden. Der programmierte Computer ist genauso faszinierend wie ein Flipperautomat oder ein Jukebox-Mechanismus, nur auf die Spitze getrieben. Viertens ist da die Freude am ständigen Lernen, die aus der einmaligen Natur der Aufgabe erwächst. Auf die eine oder andere Weise ist das Problem immer neu und derjenige, der es löst, lernt etwas. Manchmal praktisch, manchmal theoretisch, manchmal beides. Schließlich ist dann noch die Freude, in einem so lenkbaren Medium zu arbeiten. Der Programmierer arbeitet wie der Dichter nur wenig entfernt von reinem Gedankengut. Er baut seine Schlösser in der Luft, aus der Luft, nur durch Anstrengung der Vorstellungskraft. Nur wenige kreative Medien sind so flexibel, so leicht zu verfeinern und zu überarbeiten und so leicht in der Lage, große konzeptionelle Strukturen zu realisieren. Wie wir später sehen werden, bringt genau diese Formbarkeit ihre eigenen Probleme mit sich. Doch anders als die Worte des Dichters ist das Programmkonstrukt real, in dem Sinne, dass es sich bewegt und arbeitet und sichtbare Ergebnisse produziert, die vom Konstrukt selbst getrennt sind. Es druckt Ergebnisse aus, zeichnet Bilder, erzeugt Töne, bewegt Arme. Die Magie der Mythen und Legenden ist in unserer Zeit wahr geworden. Man tippt den richtigen Zauberspruch auf einer Tastatur und ein Bildschirm erwacht zum Leben und zeigt Dinge, die es nie gab und nie geben könnte. Programmieren macht also Spaß, weil es tief in uns schlummernde kreative Sehnsüchte befriedigt und Empfindsamkeiten erfreut, die allen Menschen gemeinsam sind. Allerdings ist nicht alles Freude. Und wenn man die damit verbundenen Leiden kennt, ist es leichter, sie zu ertragen, wenn sie auftreten. Erstens muss man perfekt vorgehen. Auch in dieser Hinsicht ähnelt der Computer der Magie der Legende. Wenn ein Zeichen oder eine Pause des Zauberspruchs nicht streng in der richtigen Form ist, funktioniert die Magie nicht. Menschen sind es nicht gewohnt, perfekt zu sein, und nur wenige Bereiche menschlicher Aktivität verlangen dies. Sich an die Anforderungen der Perfektion anzupassen, ist meiner Meinung nach der schwierigste Teil beim Erlernen des Programmierhandwerks. Weiter legen andere Leute die Ziele fest, stellen die Ressourcen bereit und liefern die Informationen. Man hat selten Kontrolle über die Umstände seiner Arbeit oder sogar über deren Ziel. Ein Manager würde sagen, die eigene Autorität ist nicht ausreichend für die Verantwortung, die man trägt. Es scheint jedoch, dass in allen Bereichen die Jobs, in denen Dinge erledigt werden, nie eine formelle Autorität haben, die der Verantwortung angemessen ist. In der Praxis wird tatsächliche, im Gegensatz zur formellen Autorität, durch die Dynamik der Leistung erworben. Die Abhängigkeit von anderen hat einen besonderen Fall, die für den Systemprogrammierer besonders schmerzhaft ist. Er ist von den Programmen anderer Leute abhängig. Diese sind oft schlecht konzipiert, schlecht implementiert, unvollständig geliefert, ohne Quellcode oder Testfälle und schlecht dokumentiert. Daher muss er Stunden damit verbringen, Dinge zu studieren und zu reparieren, die in einer idealen Welt vollständig verfügbar und verwendbar wären. Das nächste Problem ist, dass das Entfernen großartiger Konzepte Spaß macht, das Finden kleiner Fehler jedoch einfach nur Arbeit ist. Jede kreative Tätigkeit geht mit öden Stunden mühsamer Schufterei einher und das Programmieren bildet hier keine Ausnahme. Als nächstes stellt man fest, dass das Debuggen eine lineare Konvergenz aufweist. Oder schlimmer noch, dass man bis zum Ende eine quadratische Annäherung erwartet. Das Testen zieht sich also immer weiter hin. Und das Auffinden der letzten schwierigen Fehler dauert länger als das Auffinden der ersten. Das letzte Übel und manchmal der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist, dass das Produkt, an dem man so lange gearbeitet hat, nach oder vor der Fertigstellung veraltet erscheint. Schon jetzt sind Kollegen und Konkurrenten auf der Jagd nach neuen und besseren Ideen. Schon ist die Ersetzung des eigenen Gedankenkindes nicht nur erdacht, sondern geplant. Das erscheint immer schlimmer, als es wirklich ist. Das neuere und bessere Produkt ist im Allgemeinen noch nicht verfügbar, wenn man sein eigenes fertigstellt. Es wird nur darüber geredet. Auch hier wird die Entwicklung Monate dauern. Der echte Tiger kann dem Papiertiger nie das Wasser reichen, es sei denn, man will ihn wirklich nutzen. Dann bieten die Vorzüge der Realität ihre ganz eigene Befriedigung. Natürlich entwickelt sich die technologische Basis, auf der man aufbaut, ständig weiter. Sobald man ein Design einfriert, ist es hinsichtlich seiner Konzepte veraltet. Die Implementierung realer Produkte erfordert jedoch eine schrittweise und quantifizierbare Umsetzung. Die Veralterung einer Implementierung muss an anderen bestehenden Implementierungen gemessen werden, nicht an unrealisierten Konzepten. Die Herausforderungen und die Missionen bestehen darin, echte Lösungen für echte Probleme in tatsächlichen Zeitplänen mit den verfügbaren Ressourcen zu finden. Das ist also Programmieren. Sowohl eine Teergruppe, in der viele Bemühungen gescheitert sind, als auch eine kreative Tätigkeit mit ganz eigenen Freuden und Leiden. Für viele überwiegen die Freuden, die Leiden bei Weitem. Und für sie wird der Rest dieses Buches versuchen, ein paar Promenaden über den Teer zu legen.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Moin, Cyril.
Guten Tag, Timeless.
Und moin an unsere Zuhörerinnen.
Warte kurz, halt. Du hattest noch nicht das neue Skript bekommen, ne?
Nee.
Gut, dann mache ich das jetzt mal. Herzlich willkommen zu Schlüsseltechnologie Literatur. Bevor wir heute loslegen, Timeless, über dich die Frage, was trinkst du heute?
Ich habe eine frische Kolle Mate aus dem Keller vor mir stehen.
Sehr gut, das ist eine ausgezeichnete Wahl. Ich habe mich hier heute für einen Süßholztee entschieden. Und da die Stimme immer noch so ein bisschen rau ist von einer Erkältung am Wochenende, füge ich hier außerdem flüssigen Waldhonig hinzu. Ich habe mich hier für die etwas würzigere Tracht entschieden. Aber das soll nicht das Thema sein. Es geht hier natürlich um die Literatur. Und wir lesen diesmal vom Mythos des Mannmonats. Im englischen Original Mythical Man Month. Ja. Ein klassisches Werk der IT-Literatur und wir werden heute sehen, ob dieses Werk auch heute noch Bestand hat. Wir lesen die englische Erstausgabe von 1975, die vom Internet Archive digitalisiert wurde. Der Link dazu ist in unseren Shownotes. Damit könnt ihr hier diese Lektüre zu Hause begleiten. Den Autor, Frederick Brooks Jr., habe ich bereits im Penta-Radio vor 2 Jahren referenziert, als er gerade verstorben war. Und wir hatten damals im Penta-Radio über sein Werk No Silver Bullet geredet, um das Thema Komplexität und wie sich die so insbesondere in der Softwareentwicklung auswirkt, vielleicht auch in der Welt um uns herum allgemein. Dementsprechend sei die höhere Empfehlung auf das Penta-Radio vom Dezember 22 hiermit ausgesprochen und auch das ist in den Shownotes verlinkt. Aber heute geht es um ein früheres Werk von Brooks, nämlich eben vom Mythos des Mannmonats. Brooks selber war in den 60er Jahren Entwicklungsleiter bei IBM. Also natürlich als Teil einer Karriere als Informatiker, ja vielleicht so einer der ersten, ja vielleicht der zweiten Generation von Informatikern. Das waren nicht die Pioniere wie Turing oder Zuse, die halt wirklich das Feld begründet haben in den 30er, 40er Jahren, sondern Brooks ist Jahrgang 1931 und ist im Prinzip die erste Generation, die dann nach dem Krieg nachgekommen ist und dann eine Welt vorgefunden hat, in der zum Softwareentwicklung und so weiter eine Beruf ist, jemand tatsächlich erlernen konnte, der vielleicht noch nicht ausdifferenziert war als das Feld, was es heute ist, aber schon irgendwie hat sich abgezeichnet, dass da sich auch Karrieren entwickeln können. Wie gesagt, dann in den 60er Jahren war er dann naja, im Alter, ungefähr dem Alter, in dem ich jetzt bin, so in den 30er Jahren seines Lebens Entwicklungsleiter bei IBM für das Betriebssystem OS 360. Es war damals eines der ersten Betriebssysteme, was es ermöglicht hat, auf persistente Massenspeicher mit Wahlzugriff Zugriff zu nehmen. Also sprich, das eines der ersten Betriebssysteme für Festplatten, für Systeme, die nicht nur über sowas wie Lochkarten gefüttert wurden und dann irgendwie einen kleinen Arbeitsspeicher hatten daneben, sondern wo man tatsächlich irgendwie ganze Programme auf Festplatten ablegen konnte und damit auch zum Beispiel das Konzept einer Installation eines Betriebssystems irgendwie erstmals wirklich möglich war. Ein anderer wichtiger Beitrag von Brooks, der bis heute nachhalt, ist, dass er als Erfinder des Bytes mit 8 Bit gezählt wird. Wikipedia zitiert ihn dazu aus einem Interview von 2010. Die wichtigste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, die IBM 360-Serie von einem 6-Bit-Byte auf einen 8-Bit-Byte umzustellen und damit die Verwendung von Kleinbuchstaben zu ermöglichen. Diese Veränderung verbreitete sich überall.
Das
können wir uns natürlich ganz einfach klar machen.
Das ist ganz erstaunlich, was das für einen Impact hat, so eine Entscheidung, ne?
Ja. Wirklich krass. Ja, genau. Man kann Counterfactuals aufmachen, irgendwie das Byte könnte auch aus 7-Bit bestehen, das wäre auch eine Möglichkeit, die es gegeben hätte. Das hätte für die Kleinbuchstaben gereicht, denn 6-Bit bekanntermaßen sind 2 hoch 6 Zustände, das sind 32. Damit kann man 2 hoch 5 sind 32, 2 hoch 6 sind 64. Ich merke schon gerade, dass ich hier Quatsch erzähle, weil dann hätte ich es ja nicht mehr für Buchstaben und Zahlen gereicht. Das wären da schon 36 Zeichen. Und man braucht ja auch noch ein paar Satzzeichen und Leerzeichen und sowas und ein paar Steuerzeichen. Und auf jeden Fall wäre da für die kleinen Buchstaben kein Platz mehr gewesen, wenn man bis auf 64 hochkommen will. Aber mit, wenn man dann eben hochgeht, auf in dem Fall dann 8-Bit, also 256 mögliche Zeichen, hat man dann natürlich auch genug Platz für die Kleinbuchstaben und auch für viele andere Sachen mehr. Es wäre auch möglich gewesen, durchaus 7-Bit-Bytes zu machen, wenn man nur sagt, 128 Zeichen sind ausreichend. Das sollte für jeden ausreichend sein. Im Parallele zu dem klassischen 640-Kilobyte-Statement, was wir auch noch kennen. Auch wenn es Bill Gates, glaube ich, fehlerweiser zugeschrieben wird. Also ja, auf jeden Fall eine Person, deren Einfluss auf die Technologie nachhalt und das Buch vom Mythos des Mannmonats, wie gesagt, im englischen Original The Mythical Man Month, gehört auf jeden Fall zu diesem Einfluss mit dazu. Das Buch dokumentiert die Erfahrung von Brooks eben als Projektleiter in einem dieser allerfrühesten Softwareprojekte, denn ja, das war so quasi mit einer der ersten Punkte, wo es überhaupt möglich war, große Software zu bauen, dadurch, dass halt zum Beispiel die Möglichkeit bestand, auf einem System Software zu installieren, anstatt einfach nur ein Programm reinzuladen und dann macht das halt Dinge und danach wird das nächste Programm reingeladen. Plötzlich musste Software aufeinander abgestimmt sein und nicht nur auf das eine Gerät, auf dem es halt läuft. Und es musste irgendwie in einer systematischen Form zusammenfügbar sein. Das war eine Sache, die, ja, vielleicht war das OS 360 nicht nominal das allererste derartige Projekt, aber sicherlich eines der ersten. Und dementsprechend war das auch ja nicht nur für die Programmierer, die diese ganzen neuen Probleme zu bewältigen hatten, eine Spielwiese, sondern auch für die Projektleiter und Administratoren dieses ganzen Unterfangs. Dementsprechend eben diese Dokumentation von Brooks in dem Buch, das wir lesen. Es ist eigentlich nicht als Lehrbuch angelegt, weil es dafür sicherlich noch zu früh war. Es war wirklich nur so eine Serie von persönlichen Eindrücken und Lektionen. Man kann ja nicht sagen, dass fast jedes Kapitel ein mehr oder minder alleinstehender Essay ist. Und dementsprechend können wir uns diese einzelnen Lektionen vorknöpfen. Die sind auch alle relativ handlich. Dementsprechend so das ganze Buch selber hat um die 150 Seiten oder 170. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, wie viele davon tatsächlich Mengentext sind. Aber da kann man sich vorstellen, bei 15 Kapiteln, die sind alle relativ gut ja, wegsnackbar. Es ist vielleicht eine gute Lektüre für Programmierer, sich aufs Klo zu legen. Man kennt ja so die klassische Klo-Lektüre, wo man einmal so immer so ein kleines Kapitel liest, während man, wenn man vielleicht ein größeres Geschäft zu bewältigen hat und dann nebenbei auch neben der Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse den Geist nähren möchte. Da in der ersten Hälfte des Buches sich ein übergreifendes Motiv entspinnt, in den Kapiteln 2 bis 7, geht es darum, wie sich die Arbeit von großen Teams und kleinen Teams unterscheidet. Habe ich dann, ja, als ich das so durchstudiert habe, festgestellt, ich habe doch relativ viele Gedanken zu jedem dieser einzelnen Kapitel, die in Entschluss gefasst werden, heute die erste Hälfte besprechen, die Kapitel 1 bis 7. Und dann gibt es entsprechend eine sinnfällige Folge, eine sinnfällige Nachfolgefolge, die wir nochmal machen können, wo wir den Rest des Buches uns vornehmen und eventuell, wenn unsere Zuhörer auch Ideen haben, was für andere Literatur wir besprechen können, die ja schon was mit IT zu tun hat, aber vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier Gang of Four oder so besprechen werden, irgendwelche sehr detaillierten Besprechungen von Programmierstrukturen oder sowas, sondern was halt eher so die Profession des Softwareentwicklers illustriert oder eben zum Beispiel eines IT-Projektmanagers, dann nehmen wir diese Empfehlung natürlich gerne zur Kenntnis.
Okay. Ich bin gespannt. Ich habe die Notizen kurz überflogen, aber im Wesentlichen den Inhalt vermutlich nicht erfasst. Deswegen gehe ich hier quasi ungeprimed rein.
Genau. Da musst du natürlich vorsichtig sein, wenn du einfach blind hineinschreitest, denn dann schreitest du gleich im Kapitel 1 in die sogenannte Teergrube. Die Teergrubenanalogie, die hier aufgemacht wird, geht wie folgt. Man stelle sich vor, ein Tier steckt mit einem Bein in einer Teergrube, also macht irgendwie einen falschen Schritt irgendwie in einem etwas nicht so ganz klaren, vielleicht etwas nebligen Sumpf und findet sich dann halt in einer Situation, wo jetzt das linke Vorderbein irgendwie in der Teergrube feststeckt, dann kann es das Bein meistens aus eigener Kraft herausziehen, weil es halt noch mit den anderen Beinen auf solidem Grunde steht und damit halt einen Ankerpunkt hat, um den Hebel anzusetzen. Wenn hingegen das Tier mit allen Beinen in der Teergrube gelandet ist, also vielleicht war es dabei, vor einem Raubtier zu fliehen und hat dann halt die falsche Abzweigung genommen. Wie gesagt, der Nebel war zu dicht und man stellt jetzt halt fest, dass alle vier Beine in der Teergrube drinne stecken, dann ist das meistens ein Todesurteil, denn dann fehlt eben genau dieser feste Ankerpunkt, an dem man die Welt aus den Angeln heben kann. Und es ergibt sich dann eben, dass ja im Prinzip das Zappeln, um da irgendwie wieder rauszukommen, nur dazu führt, dass man schneller tiefer versinkt. Und analog hierzu stellt Brooks da die Erfahrung, dass Zähheit oder Trägheit in der Softwareentwicklung nicht aus einem einzigen bestimmten Grund entsteht, sondern immer aufgrund von mehreren parallel wirkenden Gründen. Und um dann, im Prinzip geht es dann in der Folge des Buches darum, insbesondere in diesem Bogen halt der Kapitel 1 bis 7, wie, was diese Einzelgründe sind, die halt dann in eine Konfluenz treten, um IT-Projekte zu den vorhersehbaren Katastrophen zu machen, die man so überall besichtigen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht geplant gewesen, aber es passt natürlich gut damit zusammen, dass wir gerade diesen Monat hier das ganze Drama um die elektronische Patientenakte haben. Und ihr werdet jetzt vielleicht als Hörer verwundert sein, dass ich das jetzt referenziere für eine Folge, die im Februar rauskommt, weil bekanntermaßen machen wir normalerweise 3-4 Monate Vorlauf, aber nee, diesmal aus organisatorischen Gründen ist das eine relativ kurzfristige Aufzeichnung. Wir sind hier tagesaktuell quasi.
Gewissermaßen, ja.
Naja, so ungefähr. Ich kann natürlich, oder wenn ihr vielleicht jetzt gerade sagt, ihr hört das hier und sagt, von elektronischer Patientenakte habe ich gar nichts mitbekommen, kann ich verweisen auf das Penta-Radio, was ich nächste Woche machen werde oder dann zum Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, bereits gemacht habe, wo wir das alles ausführlich besprechen. Es werden hier ein paar Begriffe eingeführt und wir sind natürlich noch im ersten Kapitel und es wird hier gesagt, naja, das Problem ist, es geht ja nicht nur um ein Programm, was geschrieben werden muss. Also wenn die ganze Arbeit darin bestünde, einfach nur ein Programm zu schreiben, wäre das eine einfache Sache. Dass ein Programm kann eine einzelne Person schreiben oder vielleicht so ein Zweierteam oder so, die sich ein bisschen zuarbeiten oder gegenseitig die Arbeit ein bisschen kontrollieren und vielleicht Denkfehler finden und solche Sachen. Aber nicht etwas, das Brooks als Programmsystemprodukt bezeichnet. Und das ist eine höhere Komplexität gegenüber dem Programm in zwei verschiedenen Arten. Auf der einen Seite ist die Unterscheidung vom Programm zum etwas, was Brooks Programmprodukt nennt. Und das unterscheidet sich durch eine gewisse Generalisierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, ich möchte jetzt irgendwie wissen, was irgendwie die 50. Nachkommastelle von Pi ist, könnte ich halt ein Programm schreiben, was das ausrechnet. Mit den entsprechenden Algorithmen, die dafür bekannt sind, sollte das nicht allzu schwierig sein. Und das ist eine Sache, die ich als einzelne Person machen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, aber ich will vielleicht die 60. Stelle von Pi wissen oder die 70. Okay, dann müssen wir das Programm jetzt verallgemeinern. Wir müssen jetzt irgendwie, anstatt einfach nur die 50. Stelle zu berechnen, da irgendwo einen Parameter einfügen. Und für diesen Parameter müssen wir eine Eingabe entgegennehmen. Dann sollten wir vielleicht auch gucken, dass das Programm ordentlich getestet ist. Das haben wir ja schon mal besprochen in Folge 38, wenn man Software-Tests macht. Also fügen wir noch einen Test hinzu, der mal guckt, dass wenn man 10 eingibt, kommt halt genau die 10. Stelle von Pi raus, die bekannt ist, wie folgt und so weiter und so fort. Wir testen auch vielleicht, dass das Programm eine bestimmte Geschwindigkeitsanforderung erfüllt, dass wenn man jetzt nach der 1000. Stelle fragt, dass das Programm nicht übermäßig langsam wird. Wir sollten Dokumentation hinzufügen, wie man das Programm aufruft, was der Zweck des Programms ist und wie man da irgendwie die Zahl eingeben kann, die Stelle, die man wissen möchte. Wir müssen vielleicht auf Kundenanfragen reagieren. Vielleicht muss irgendwie der Kunde noch nächste Woche wissen, wie die so und so viele Stelle von der Eulerschen Zahl ist. Da muss das vielleicht auch noch eingebaut werden. Also eventuell muss noch ein Wartungsvertrag dazu verkauft werden. Wir haben jetzt hier also eben nicht mal mit einem einzelnen Programm zu tun, sondern eben mit einem Programmprodukt, das auf eine ganze Klasse von Anwendungsfällen generalisiert ist. Und ja, heutzutage, das Konzept gibt es heute auch noch, heißt nicht Programmprodukt, sondern Produktisierung, sagt man heutzutage. Also ja, man ist schon von der Wortwahl her relativ nah weiter dran, also ist durchaus relevant. Und Brooks schätzt hier, dass der Übergang vom Programm zum Programmprodukt etwa 3-mal mehr Aufwand hinzufügt. Also eben, dass man eben nicht nur den Aufwand hat, das Programm selber zu implementieren, die Aufgabe, die gemacht werden muss, den Algorithmus per se, sondern eben dieses ganze Drumherum, wie zum Beispiel eine Benutzerschnittstelle, wie Dokumentation, Testabdeckung, Wartung und so weiter. Ich würde dafür heute sogar eher einen größeren Faktor schätzen, vielleicht eher so 4 oder 5. Denn, und das ist vielleicht jetzt so eine kleine Kritik, die ich üben kann an meiner Profession, es gab durchaus Innovationen im Bereich von Programmierproduktivität, also dass der reine Akt, ein Programm zu schreiben, immer produktiver wird mit der Zeit. Und da gab es durchaus viele Innovationen, irgendwie Leuten das einfach zu machen, irgendwie schnell irgendwelche Prototypen hinzustellen und so weiter. Im Vergleich dazu gab es nicht so viele Innovationen, was langfristige Wartung, also Maintenance und so angeht. Ich fühle mich da zum Beispiel erinnert an eine Kritik, die ich geübt habe vor langer Zeit an der Programmiersprache Ruby. Das ist jetzt eine sehr spezifische Kritik, aber meine Kollegen werden diese Kritik kennen. Die habe ich zu gegebener Zeit öfter mal vorgebracht, als ich mit dieser Programmiersprache im Arbeitsalltag konfrontiert war, dass diese Sprache einzeilerorientiert ist, weil man konnte dann immer sehen, wenn man sich irgendwelche Programmbibliotheken gesucht hat für Ruby, dann jede Bibliothek hat damit geworben, wie toll einfach sie Sachen macht. Und dann waren immer als Beweis dafür irgendwelche Einzeiler, also wirklich einzeilige Stückchen vom Programm, die wahnwitzig viel Dinge gemacht haben in dieser Einzeile irgendwie, dass man halt zum Beispiel sagen kann, also zum Beispiel in Ruby on Rails kann man zum Beispiel einfach sagen, sowas wie 5.5.minutes.fromnow oder so. Damit hat man den aktuellen Timestamp genommen und 5 Minuten abgezogen, was in anderen Sprachen ein bisschen aufwendiger wäre. Und da ist es halt sehr darauf optimiert, sehr kompakt schreibbar zu sein. und sehr viele Funktionen halt mit wenig Aufwand erreichbar zu sein. Aber die Abwägung auf der anderen Seite ist eben dafür, dass das fantastisch kompliziert ist, was man dafür alles hinstellen muss, damit man dann so einfache, quasi schon poetische Zeilen schreiben kann. Und das macht dann ja die ganze Struktur sehr viel mühseliger zu warten und aufrechtzuerhalten, wenn man dann über die Jahre da immer mehr Funktionen irgendwie hinzufügt und die Bibliothek nochmal updaten muss und so weiter und so fort. Mhm. Ich hatte auch einen weiteren Gedanken dazu und auweia, ich sehe schon, wie viel ich rede zum Kapitel 1. Es wird eine lange Folge werden.
Ich habe auch gerade so drüber gescrollt, ja. Okay.
Ja, ich war selber erstaunt davon, wie viele Notizen es sind, aber wir werden mal gucken, wie schnell wir durchkommen durch den Rest. Weil das finde ich auch ein wichtiger Gedanke aktuell im Kontext zu KI. Wir sind ja nun klar angekommen im Zeitalter der Sprachmodelle, also der Hype hält weiter an. Ich frage mich die ganze Zeit, wann der Hype endlich irgendwie ins Tal der Ernüchterung einbiegt, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass ein Hypezyklus immer so lange weitergehen muss, bis der nächste Hypezyklus anfängt, damit die ganzen Hype-Leute umziehen können. Also so wie wir es ja gesehen haben, in dem Moment, wo das mit den LLMs losging, sind diese ganzen Hype-Profiteure alle von Blockchain weg mit einmal. Also diese ganze NFT-Thema war ja wirklich innerhalb von Wochen tot und alle sind ohne auch nur eine Sekunde irgendwie Lücke zu lassen, sind so rüber zu KI und jetzt verändert LLMs alles und hier ist mein Midjourney-Klon, den sie jetzt sofort kaufen müssen und was nicht alles. Also diese selben Hype-Profiteure sind dann da wirklich lückenlos umgezogen. Und ich vermute einfach mal so, die warten jetzt einfach darauf, dass der nächste Hype losgeht, damit sie dann von LLMs irgendwie umziehen können, bevor die Blase platzt. Und irgendwie stellt sich das noch nicht so richtig ein, weil wir so ein bisschen, ja, ich weiß echt nicht, was der nächste Hype sein soll. Aber gut, ist natürlich die Frage, ob man 2022 den LLM-Hype hat kommen sehen können.
Er kommt bestimmt. Mhm, ja.
Er muss kommen, weil wie soll man sonst das unendliche Wachstumsversprechen aufrechterhalten? Mhm. Jedenfalls, um auf das Thema zurückzukommen, was ich eben sagte, im Bereich der Programmierproduktivität hat es Innovationen gegeben. Also halt dieses, wir können sehr schnell welche Programme schreiben. Und das ist ja nun mehr als wahr für LLMs. Das ist ja ein großartiges Versprechen, was dort gegeben wird, dass man halt da einem Programm irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie ein Python-Programm, was von folgender Schnittstelle irgendwelche Anfragen stellt, dann die Daten von dort nimmt und in diese andere Schnittstelle reintut. Und das kann eben das Ding innerhalb von Sekunden zusammen generieren. Und das wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit so ungefähr funktionieren. Und man muss dann nur so ein kleines bisschen noch rumdengeln, bis es dann halt irgendwie das tut, was man haben möchte. Und sofort hat man ein neues Programm. Und das ist natürlich bombastisch, aber es ist halt eben nicht ein Programmprodukt. Da ist halt eben noch nicht die Generalisierung drin, da ist noch nicht die Testabdeckung drin. Gut, Tests kann man sich auch generieren, aber dann ist halt die Frage, ob die auch Sinn ergeben und so weiter. Man hat nicht die fortlaufende Wartung und sowas. Und mindestens mal helfen LLMs mit diesem zweiten Teil sehr viel weniger als mit dem ersten Teil des Prozesses. Und damit ja, ist dieser, wie gesagt, Brooks hat da dreimal mehr Aufwand geschätzt für das Produkt als für das reine Programm. Ich würde eher so 4 oder 5 sagen. Und wenn quasi der Nennerteil des Bruches immer kleiner wird, dann könnte es vielleicht sein, dass das noch dramatischer wird, das Verhältnis mit der Zeit. Was natürlich für mich als professionellen Programmproduktiseur natürlich eine Arbeitssicherungsmaßnahme ist, die ich durchaus begrüße.
Ja, okay.
Bei dieser ganzen, um jetzt mal wieder von LLMs wegzukommen und wieder zum zeitlosen Teil der Debatte zurückzukommen, ich sehe ebenfalls eine Parallele zu einem Artikel, den wir neulich im Pentaradio besprochen haben, im Dezember 2024, und zwar ein Artikel von Bert Hubert, Open Source alleine ist keine Alternative zu Big Tech. Also die Frage, warum setzt sich eigentlich Open Source nicht durch, obwohl wir jetzt schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren Open Source Software haben, warum ist irgendwie das noch nicht im allgemeinen Zeitgeist angekommen, warum verwenden noch nicht alle Leute Linux, obwohl das eigentlich Software ist, die mehr den Interessen der Allgemeinheit entspricht als irgendwie Microsoft Windows oder sowas, wo die Leute alle über die Werbeeinblendung überall stöhnen und so weiter. Und darüber, dass die mit aller Gewalt eben den ganzen KI-Quatsch andrehen wollen die ganze Zeit. Und die Antwort ist eben, dass Open Source, oder zumindest ein Teil der Antwort ist, dass Open Source halt hauptsächlich aus Programmen besteht und weniger aus Programmprodukten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet. Also diese Aspekte wie Generalisierung und Testabdeckung und Dokumentation hat man auch bei Open Source Software, aber ja, wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie es erforderlich ist, um das für eine allgemeine Öffentlichkeit hinreichend zugänglich zu machen. Oder beziehungsweise zum Beispiel einfach, dass man eine bestimmte Überbetonung von Dokumentation hat, die sich dann dem klassischen Diktum ausdrückt, lies doch das perfekte Handbuch. Im Englischen halt, read the fucking manual. Wenn ein Nutzer ankommt und stellt eine Frage, die vielleicht zum Handbuch beantwortet wurde, dann ist das ein Affront. Und anstatt halt zu sagen, das ist doch schön, dass jemand die Software verwenden möchte, den nehme ich jetzt an die Hand und führe ihn ein bisschen rum. Ne? Ich meine, ich will jetzt auch nicht den Leuten dann komplett gegenreden, die das halt machen, weil natürlich, wenn ich dieselbe Frage zum tausendsten Mal bekomme, ist das auch ermüdend, aber naja, das beleuchtet so ein bisschen dieses Problemfeld. Ich bleib dabei, wir sind weiterhin auf den ersten 3-4 Seiten dieses Buches, ne? Und wir können schon wieder so viel an Dots verbinden. Es gefällt mir auf jeden Fall in diesem Buch.
Ja, es ist beeindruckend, wie dicht das ist, ja.
Ja. Aber das ist nur der erste Aspekt, der Programmieren aufwendig macht, insbesondere größere Programmierprojekte. Der zweite Aspekt ist, dass man auch, anstatt nur von einem Programm zu einem Programmprodukt zu gehen, hat man noch eine andere Achse, auf der Komplexität entstehen kann, nämlich vom Programm zum Programmsystem überzugehen. Und das hatte ich ja gerade schon anklingen lassen, als ich gesagt hatte, dass dieses OS 360, was Brooks damals entwickelt hat oder dessen Entwicklung er geleitet hat, dass das eines der ersten Betriebssysteme mit Unterstützung für Festplatten war. Und wie gesagt, dadurch war es halt erstmals wirklich möglich, dass mehrere Programme auf einem System gleichzeitig existieren und miteinander interagieren können. Oder halt, ja, vielleicht war es auch vorher schon möglich in dem Sinne, dass man vorher halt ein allgemeines Kontrollprogramm durch Lochkarten eingelesen hat in den Arbeitsspeicher und danach dann halt ein anderes Programm eingelesen hat. Und dann hat das andere Programm immer gesagt, so jetzt kann wieder das Kontrollprogramm ran und dann hat man die anderen Lochkarten wieder eingelegt. Aber jetzt sind die Programme halt wirklich installiert auf dem PC und man muss nicht ständig, nicht auf dem PC, PCs gab es damals nicht, auf dem Rechner. Damals waren das alles raumfüllende Rechner, keine Personal Computer. Aber alle diese Programme sind auf einem Rechner installiert, können also auch eventuell parallel oder zumindest ja in einer Form kooperativen Multitaskings hintereinander oder in abwechselnder Reihenfolge ausgeführt werden. Und das bedeutet, man hat eben nicht nur die einzelnen Programme, die so im All herumschweben, ohne mit irgendetwas anderes in Kontakt zu kommen, sondern das Programm als solches muss in ein ganzes Netzwerk von anderen Programmen eingebettet werden. Man möchte dafür in irgendeiner Form einen konsistenten Stil haben. Man möchte dafür definierte Schnittstellen haben, mit denen diese Programme untereinander interagieren können, um zum Beispiel Daten auszutauschen, um zum Beispiel bestimmte Ressourcen anzufordern und so weiter, so wie wir das ja in unseren vergangenen Folgen über Betriebssysteme schon öfter mal beschrieben haben. Ich verweise da zum Beispiel auf die Folgen 11, 15, ich glaube auch 19. Das waren so die Reihe damals zu, ja, wie eigentlich Betriebssysteme funktionieren und Ressourcen verteilen. Das erfordert dann in irgendeiner Form, dass diese Programme alle irgendwie sich dessen bewusst sind, dass sie unter einem bestimmten Betriebssystem zum Beispiel laufen und dass sie halt darauf ausgelegt sind, mit dem Betriebssystem zusammenzuarbeiten und dass auch das Betriebssystem auf die Bedürfnisse der Programme eingehen kann in irgendeiner Form. Also es braucht eine gewisse Abstimmung zwischen diesen verschiedenen Programmentwicklern. Und ich fand das Kapitel sehr faszinierend, in dem Sinne, dass Brooks da sehr viel darüber gesprochen hat, nicht über diese reine Koordinierungsarbeit, das ist sicherlich ein großer Teil davon, was das am Ende aufwendig macht. Und Brooks schätzt da auch so ungefähr mindestens 3-mal mehr Aufwand dazu, die reinen Programme. Also wieder kommt dieser Faktor 3 rein. Da stimme ich auch so im Großen und Ganzen zu. Aber es war dann für Brooks noch viel mehr ein ganz anderer Aspekt, der heute nicht mehr so eine große Bedeutung hat oder zumindest nicht in dem Umfeld, in dem ich tätig bin. Und zwar, dass sich jedes Programm an ein vordefiniertes Ressourcenbudget hält. Also dass man in irgendeiner Form im Designprozess sagt, dieses System hat halt hier irgendwie meinetwegen 3 CPU-Kerne und davon brauchen wir so und so viel für irgendwie die Programme, die der Kunde ausführt. Und das heißt eben am Ende, dieser Teil vom Betriebssystem darf irgendwie eine 1/10 CPU verwenden und dieser da drüben darf eine 3/10 verwenden oder was nicht alles. Und dann müssen sich die Programmierer, die diese konkreten Komponenten bauen, halt exakt daran halten, damit dann eben der Kunde auch noch die entsprechende Menge an Rechenleistung übrig gelassen bekommt, die er irgendwie im Vertrag im Pflichtenheft drin stehen hatte und so weiter und so fort. Das ist natürlich heute überholt. Heutzutage geht die Effizienz der Belegschaft über die Effizienz des Produktes. Das ist auch ein großer Teil dafür, warum Software heutzutage so grottig langsam ist, obwohl die Rechner mal schneller werden. Also wir haben ja schon einige Gründe dafür besprochen in der Vergangenheit. Wir haben schon über Andys und Bills Law gesprochen hier in dieser Runde.
Ja.
Was Andy dir gibt, das nimmt Bill dir wieder weg. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das dürfte irgendeine von unseren Eisbergfolgen gewesen sein oder so. Aber sei es drum. Ein anderer Grund ist, wenn man eine Firma hat, wo irgendwie Software programmiert wird, dann kommt es meistens dazu, dass die Programmierer immer die stärksten Rechner haben. Also halt meinetwegen irgendwie der durchschnittliche Office-Mitarbeiter hat dann da irgendwie ein Notebook mit 4 oder 8 Gigabyte RAM und der Entwickler kriegt natürlich das rechts unten Modell mit 32 oder 64 Gigabyte RAM, weil diese ganzen Entwicklungstools sind natürlich alle aufwendig und der Chef wägt dann halt ab, naja, die Mitarbeiter kosten halt so und so viel Euro pro Stunde und diese Entwickler sind meistens gut bezahlt, weil die rar sind, wenn es gute sind und man möchte eben, dass die ohne Verzögerung reibungslos arbeiten können und diese ganzen Entwicklungswerkzeuge und sowas alles flüssig funktionieren, damit diese Mitarbeiter eine möglichst hohe Effizienz haben und möglichst viel Produktivität dann sich einstellt. Und dann ist es halt auch egal, ob das Notebook 3000 Euro kostet, weil das spielt sich dann halt einfach ein, wenn der Mitarbeiter dann deswegen doppelt so schnell arbeitet, ist das nach nur wenigen Wochen oder auch nur Tagen wieder reingeholt, relativ gesehen, als wenn man da irgendwie nur 1000 Euro für das Notebook ausgegeben hätte oder 500.
Ja.
Und das Problem ist natürlich, die Programmierer bauen dann halt Software, die flüssig läuft auf ihren eigenen Geräten. Und dann werden sie an die Mitarbeiter verteilt und es stellt sich heraus, eben die Mitarbeiter haben eben nicht die rechts unten Modelle an Notebooks, sondern die haben den Billigschrott. Und das heißt, die klicken da auf eine Schaltfläche und können sich dann den nächsten Kaffee holen, während das Programm dann erstmal die ganzen tollen Animationen abspielt und diesen Knopf dann irgendwie aufblinken zu lassen und dann fadet dann langsam da das Fenster rein, wo dann die nächsten Eingaben gemacht werden können und so weiter und so fort. Und nebenbei werden noch 30.000 Anfragen an den Server gestellt, der für die Entwickler natürlich einfach nur einen Raum weiter ist, aber für die Mitarbeiter, die dann die Bürotätigkeiten dort ausführen müssen, ist der Server dann leider am anderen Ende der Welt und damit dauert das halt alles nochmal 2 Stunden mehr. Aber naja, das kriegt leider die Führung nicht mit, weil wie soll man das abrechnen? Ne? Ich habe leider keine Kostenstelle, in der ich eintragen kann, dass ich schon wieder 20 Minuten verplempert habe mit irgendwelchen IT-Prozessen, die ewig nicht geladen haben. Hätte ich gerne, aber es ist eine andere Sache.
Ja, okay.
Und ja, das ist halt, wie man heutzutage damit umgeht. Das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht auch Entwickler gibt, die sehr stark auf ressourcenschonendes Programmieren achten. Gerade wenn man im Embedded-Umfeld unterwegs ist, also wenn man es mit sehr kleinen Chips zu tun hat, die dann zum Beispiel in so Glühbirnen oder sowas laufen. Man kann sich eventuell vorstellen, so Smart-Glühbirnen, die ganze Blinkmuster und sowas enthalten können. Wenn man sowas programmiert, dann muss man ein bisschen ressourceneffizienter sein, einfach weil man nicht sehr viele Ressourcen zur Verfügung hat. Also man hat sicherlich noch 100-fach mehr Ressourcen als die Entwickler von diesem OS 360 damals, aber es ist trotzdem eine andere Qualität als moderne Entwickler von Webseiten oder Desktop-Apps oder sowas, die in jeden Quatsch Animationen reinhauen oder was nicht alles. Und alles nochmal durchs Internet schicken.
Ja.
Aber gut. Wie gesagt, wenn man vom Programm zum Programmsystem gehen möchte, Brooks schätzt auch hier mindestens 3-mal mehr Aufwand. Ich stimme da im Großen und Ganzen zu. Es gibt da, glaube ich, so 2 Effekte, die es ein bisschen entgegenspielen, um das wieder so in dieser Waage zu halten, dass es bei diesem Faktor 3 ungefähr bleibt. Wir haben zwar den Vorteil heutzutage, dass wir öfter gleich von Anfang an mit wohlgeformten Schnittstellen arbeiten. Also zum Beispiel habe ich ja gesagt, irgendwie die Programme müssen irgendwie mit den Betriebssystem-Schnittstellen klarkommen. Für die allermeisten Entwickler auf der Welt ist einfach die Betriebssystem-Schnittstelle Unix oder halt irgendeine Variation von Unix. Und das hatten wir schon in Folge 6 besprochen, damals die Unix-Philosophie. Das ist also ein gut verstandenes Paradigma, auf das man sich beziehen kann und wo einfach sehr viele Werkzeuge verfügbar sind. Und wir werden in Folge 71 zum Beispiel JSON besprechen als ein Format für Datenaustausch. Und das ist zum Beispiel ein Werkzeug, was ich als Programmierer verwenden kann, dadurch, dass ich weiß, wenn ich meine Daten an der Ausgabe- oder Eingabeseite als JSON entgegennehme oder zur Verfügung stelle, ist mir damit auch der ganze existierende Werkzeugzoo von JSON-kompatiblen Tools wieder zugänglich. Oder auf der anderen Seite, wenn ich, wie gesagt, mit einfachen Textströmen arbeite, ist mir der ganze Zoo von Unix-Tools zugänglich, die wir, wie gesagt, in Folge 6 und auch in Folge 60 besprochen hatten. Und damit kann ich natürlich Zeit reduzieren und mir das Ganze ein bisschen einfacher machen. Andererseits sind natürlich die Systeme, die wir heutzutage bauen, derart fantastisch viel komplexer als das, was damals gebaut wurde. Einfach aufgrund deswegen, was halt möglich ist. So ein moderner Linux-Kernel hat irgendwie mittlerweile 30, 40 Millionen Zeilen Code. Das wäre natürlich damals vollkommen undenkbar gewesen. Ich meine, das ist auch heutzutage noch ein sehr großes Projekt, aber ich denke mal schon, dass wir irgendwie heutzutage mit einer größeren Komplexität dadurch klarkommen, dass die Werkzeuge besser geworden sind. Naja, aber das heißt halt trotzdem, sobald wir ein Programm in ein System einbetten, werden wir trotzdem wieder mit dieser ganzen Komplexität konfrontiert. Und ja, da helfen uns auch im Zweifelsfall die besten Werkzeuge nichts. Es hält sich also alles in irgendeiner Form die Waage. Wenn wir nun also unser Programm nicht nur zu einem Produkt machen sollten, sondern Teil von einem System, kommen also diese ganzen Effekte zusammen. Wir haben ein produktisiertes Programmsystem, ein Programmsystemprodukt. Und wir hatten eben gesehen, die Produktisierung schätzt Brooks mit 3-mal mehr Aufwand, die Systematisierung mit 3-mal mehr Aufwand, also etwa 9-mal mehr Aufwand als für die einzelnen Programme alleine, wenn man ein ganzes Programmsystemprodukt daraus machen möchte, eben zum Beispiel sein Betriebssystem. Und ja, dann ist dann halt die Frage, gut, könnte man einfach die Zahl 9 irgendwie multiplizieren auf den Aufwand, den man schon so hat. Das wäre ja nicht so schwer. Doch dann kommen wir zum Kapitel 2.
Ja.
Und das Kapitel 2 heißt einfach genauso wie das Buch selber. Es ist das Kapitel vom Mythos des Mann-Monats. Ich werde da nochmal eine Fußnote dazugeben. Es heißt halt wortwörtlich Man-Month, aber gemeint ist ein Personenmonat. Das geht darum, um eine Einheit für Zeitschätzung. Da kommen wir dann hier in dem Kapitel drauf zu sprechen. Ich gebe das halt wirklich so wieder, wie es halt wortwörtlich heißt. Ne? Wie gesagt, heutzutage würde man Personenmonat sagen und ein bisschen inklusivere Sprache verwenden, aber das ist gar nicht, wie das Kapitel anfängt. Es geht los mit der ersten Beobachtung, dass Programmierer einfach schlecht darin sind, Zeitaufwand zu schätzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine inhärente Sache, die dem Programmieren innewohnt. Dadurch, dass ja es nicht so eine, ich glaube, wir haben hier schon mal vor längerer Zeit über das Wesen des Programmierens besprochen, ob es jetzt eigentlich eine Kunst, ein Handwerk oder und so weiter ist. Ne? Und das geht so ein bisschen in die Richtung rein, weil im Prinzip der Programmierer niemals dieselbe Sache zweimal tut oder zumindest will er es nicht, weil dafür Dinge mehrmals auf die gleiche Art und Weise zu tun, dafür hat man Computer. Und eigentlich ist man ja nur dafür da, neue Programme zu bauen, wenn es eine Anforderung noch nicht erfüllt ist. Da man ständig neue Sachen tut, ist es inhärent so ein bisschen schwierig zu schätzen, wie lange diese Sachen dauern, weil man hat es halt noch nicht gemacht. Wenn man der erste Mensch ist, der eine Mauer irgendwie aufbaut, nach einer bestimmten Methode, dann würde man wahrscheinlich auch sagen, ja, ich gucke mir das erstmal einmal an, wie lange es dauert und dann habe ich dann einen Erfahrungswert, den ich dann verwenden kann, um zukünftige Aufwände zu schätzen. Und wenn man dann halt 2, 3 Mauern gesetzt hat, dann kann man halt gucken, okay, für eine Mauer dieser Größe habe ich jetzt 3 Stunden gebraucht und für eine dieser Größe 5 Stunden. Also wenn ich jetzt folgende weitere Mauern bauen möchte, dann habe ich eine relativ akkurate Schätzung dafür, wie lange das dauert, solange mir meine Materialien nicht ausgehen oder die Kelle abbricht. Aber für einen Programmierer, ja, ist das halt ein bisschen schwieriger, wenn alle Aufgaben irgendwie einzigartig sind. Brooks beobachtet aber ein paar andere Phänomene, die da dazu spielen. Die eine Sache ist so ein bisschen inhärenter Optimismus bei den Programmierern oder vielleicht allgemein bei Leuten, die irgendwie Aufgaben planen müssen, die aus mehreren Schritten bestehen. Wenn man zum Beispiel so ein Programm plant und man kommt am Ende darauf, das sind 10 einzelne Aufgaben, die man erfüllen muss, um dieses Programm zu bauen. Man muss sich vielleicht um eine Gesamtstruktur überlegen. Dann hat man irgendwie 3 Komponenten, die gebaut werden müssen. Dann baut man erst die erste, das sind dann nochmal 3 Unteraufgaben. Und dann baut man die zweite, das sind 4 Unteraufgaben. Dann die dritte Komponente, nochmal 2 Unteraufgaben. Da muss man die integrieren. Das sind auch nochmal irgendwie bestimmte Teilaufgaben und sowas. Man hat da vielleicht sowas wie ein Dutzend Einzelschritte am Ende. Und schätzt dann für jeden Einzelschritt den Aufwand und kommt dann ja zu der Vorstellung, dass man einfach all diese Teilaufwände zusammen addieren kann. Dann hat man so ein bisschen das Problem, man wird jeden Teilschritt schätzen für den optimistischen Fall, dass es gut geht. Weil in den meisten Fällen stimmt das halt auch. Wenn ich 12 von diesen Teilschritten habe, wahrscheinlich werden 10 nach Plan verlaufen und 2 werden halt irgendwelche komischen Probleme haben, an denen ich dann eine Woche festhänge, ohne das damit gerechnet zu haben. Ich weiß aber nicht, welche Schritte das waren. Deswegen wäre es halt fahrlässig, einfach nur irgendwelche Schritte zufälligerweise mit irgendwelchen Problemen zu schätzen und dann halt mehr Zeit drauf zu verwenden. Also schätze ich jeden Teilschritt halt für den Fall, dass er gut geht. Und dann unterschätze ich halt systematisch die Gesamtzeit, weil irgendwo wird es Probleme geben. Ich weiß ja nur noch nicht, wo.
Ja.
Ich weiß ja nicht, ist das eine Erfahrung, die du vielleicht widerspiegeln kannst im Handwerk?
Das kann ich definitiv widerspiegeln. Es ist allerdings so, wie du sagst, ne? Also wenn man jetzt so eine Programmieraufgabe betrachtet, wo man eventuell auch ein neues Problem löst, vor dem man jetzt tatsächlich noch nie gestanden hat, dann bedeutet das zwar nicht, dass jemand anderer auch noch nie vor diesem Problem gestanden hat, was ja auch so ein häufiges Ding in der Wissenschaft ist, dass viele Dinge doppelt und dreifach gemacht werden. Aber ich denke, im Handwerk fällt das ein bisschen weniger ins Gewicht. Da geht es tatsächlich eher darum, dass man persönlich keine Erfahrung damit hat. Und da ist es aber noch schwieriger, an Dokumentation von anderen Leuten zu kommen. Da bräuchte man dann wirklich gute Kontakte. Eine andere Möglichkeit sehe ich da eigentlich nicht wirklich.
Das stimmt. Wie macht ihr eigentlich in eurer Branche Wissensvermittlung? Also so Fachzeitschriften könnte ich mir vorstellen, ne? Oder Messen oder sowas? Wie läuft das da?
Ja, sowas gibt's, aber tatsächlich ist es eher persönlicher Austausch. Also das Gros, was zumindest ich wahrnehme, ist persönlicher Austausch, weil natürlich auch diese ganze Holzbranche durchaus, naja, ich meine, der Konkurrenzgedanke spielt da genauso eine Rolle wie bei euch auch. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass Kontakte tatsächlich am besten sind. Persönliche Kontakte, möglichst großes persönliches Netzwerk, Leute, die irgendwie, mit denen man zusammenarbeitet oder die vielleicht auch andere Dinge tun, die man einfach fragen kann. Oh, das ist das, was am
das
besten
ist. Natürlich, hilft, ja. Das ist natürlich gefährlich für alle Programmierer, die ihres eigenen Faches regelmäßig überdrüssig sind und dann sagen, ich mache lieber was mit Holz. Da kommt man in ein Feld rein, wo man dann plötzlich Sozialkontakte pflegen muss. Das ist natürlich gefährlich. Nee, nee.
Ja.
Wir werden hier nicht die Klischees weiter verbreiten.
Ja.
Wir werden uns nur darüber lustig machen.
Und ansonsten halt,
vielleicht auch zwinkern, weil wir natürlich ein bisschen Wahrheit drin steckt manchmal.
Ansonsten halt natürlich Wissensvermittlung jetzt als Fachbuch ist jetzt auch kein Problem, aber das hilft natürlich jetzt noch nicht unbedingt bei der Planung von so einem Arbeitsablauf. Ne? Weil ja. Das ist tatsächlich einfach ein Erfahrungswert. Was theoretisch noch geht, ist zum Beispiel bei den Handwerkskammern anzufragen. Die können da teilweise weiterhelfen, weil die natürlich auch eben ein stehendes Netzwerk haben, wo man dann sich gegenseitig eventuell helfen kann und so weiter. Es gibt da schon Möglichkeiten, aber es ist, ich denke, es ist weniger gut dokumentiert als im Softwarebereich.
Genau. Es gibt noch weitere Gründe, die über die Brooks nachdenkt, warum Programmierer schlechteren sind, Zeitaufwand zu schätzen. Eine Sache fand ich ganz faszinierend, einen Gedanken, den ich so noch nicht hatte. Brooks beschreibt Programme als kristallisierte Gedanken auf eine sehr viel direktere Art und Weise als zum Beispiel Handwerksstücke. Also auch ein Handwerksstück fängt natürlich irgendwo im Kopf des Handwerkers an Kunstschaffenden und so weiter und so fort. Auch ein Künstler, der irgendwie ein Kunstwerk schafft, hat irgendwie eine Vorstellung davon und bringt das dann halt zum Beispiel zu Papier, zum Beispiel auf die Leinwand oder visualisiert halt eine Skulptur, die aus einem Stück Stein gehauen wird. Oder halt du als Tischler guckst dir Holzplatten an, überlegst dir, auf welche Art und Weise du die jetzt schneiden und fügen kannst, um daraus ein bestimmtes Möbel zu erstellen. Mhm. Aber Programme sind eben kristallisierte Gedanken auf eine viel direktere Art und Weise. Denn in dem Moment, wo ich irgendwie den Gedanken habe, wie das Programm funktioniert, also nicht nur quasi so, das Programm soll Bilder von Vögeln erkennen können, sondern halt, wo ich mir konkret vorstelle, okay, also hierfür nehme ich ein tiefes neurales Netzwerk, da gebe ich die Bilder rein, ich habe so und so viele Samples antrainiert, die ich aus diesen und diesen Quellen erhalte. In dem Moment, oder was auch immer dann meine Programmidee ist, sobald ich auf dieser Ebene bin, ich habe immer noch kein Produkt, aber der Gedanke ist hinreichend konkret, dass es sich anfühlt, als ob das Programm schon fertig ist. Und deswegen neigt man dann dazu, den Rest der Arbeit, der dann noch erforderlich ist, systematisch zu unterschätzen. Und wir haben ja eben gerade besprochen, dass das eben ein großer Teil der Arbeit ist, bei dem Punkt Programmprodukt, dass eben das initiale Erstellen des Programms ein Teil ist und dann der Übergang, diese Produktisierung nochmal ein mindestens dreimal größerer Teil. Und das ist natürlich fatal, wenn man quasi noch vor dem ersten Schritt eigentlich steht und aber irgendwie das Gefühl hat, man ist ja längst fertig, man hat das Problem verstanden. Und das ist ein... Das ist eine Falle, die ich so oft tappe. Das ist unfassbar. Okay. Ich glaube, im professionellen Kontext habe ich mir das so ein bisschen abtrainiert mittlerweile, weil ich das einfach oft genug halt auch schon erlebt habe, wie viel Aufwand dann trotzdem noch dann drin ist. Oder ich visualisiere, glaube ich, besser, dass halt das Teil vom Prozess ist. Aber wenn es darum geht, privat irgendwas zu programmieren, habe ich das Problem so oft. Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen, was Podcasten so angeht. Ich stelle mir da halt im Zweifelsfall vor, was in dem Podcast vorkommt oder wie ich den Narrativ aufspinne. Und im Kopf ist das Produkt schon fertig und dann stelle ich ja fest, oh nein, jetzt muss ich das auch noch ausformulieren, jetzt muss ich das auch noch aufnehmen, jetzt muss ich es auch noch schneiden, jetzt muss ich es auch noch veröffentlichen. Gut, der letzte Teil ist relativ einfach, aber trotzdem. Und was diesen Planungsoptimismus angeht, aus diesem eben genannten Grunde, betont Brooks dann auch noch, dass die Testphasen von dem Optimismus am stärksten betroffenen sind. Also dass da noch als zweiter Effekt, als zweite Ausprägung dieses Effekts eintritt, dass man das Programm im Prinzip schon laufen sieht, nur man hat noch keine Tests gemacht, um systematisch zu beweisen, dass es immer läuft. Aber man sieht halt das Programm schon in bestimmten Situationen laufen. Oder man kann sich vielleicht auch vorstellen, ein Manager sieht eine Demo, wo das Programm in einer Situation mal funktioniert. Und oh, ist ja voll geil, können wir an den Kunden geben. Und dann wird halt unterschätzt, wie viel Arbeit noch notwendig ist, um dann halt die Testabdeckung zu erreichen, dass das Programm wirklich in allen Situationen funktioniert, die der Kunde eventuell mit diesem Programm abdecken möchte. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Motivation, warum man heutzutage versucht, Tests bei der Entwicklung schon frühzeitig stärker einzugliedern. Dafür verweise ich auf Folge 38, wo wir Test-Driven Development, also testgetriebene Entwicklung, besprochen haben.
Okay, ja.
Genau, das ist so das erste große Problem. Programmierer sind einfach pathologisch schlechteren Zeitaufwand zu schätzen. Es gibt auch so Sprüche dann, wie man versuchen kann, das zu kompensieren. Sowas von wegen, man soll einfach eine ehrliche Schätzung machen, wie lange etwas dauert und dann soll man dem Chef immer das Doppelte davon sagen und manche sagen sogar das Dreifache, weil es dann im Zweifelsfall realistischer ist, als das, was man sich im Kopf zusammengereimt hat. Ist natürlich die Frage, ob das so ein gutes Arbeitsprinzip ist, so generell, aber naja gut. Insbesondere vielleicht in einem kompetitiven Umfeld, wo man dann eventuell andere Leute hat, die ein Angebot abgeben und die weniger Skrupel haben, was eine optimistische Zeitschätzung angeht. Aber gut, das ist dann im Zweifelsfall eher ein Kapitalismusproblem als ein Planungsproblem. Mhm. Das zweite Problem, was Brooks beschreibt, ist dann eben der Mannmonat bzw. Personenmonat. In einem Satz zusammengefasst, konventionelle Planungsmethoden funktionieren nur dann, wenn Personen und Monate austauschbar sind. Was heißt das? Wenn man versucht irgendwie als ja, ein Manager von irgendeiner größeren Menge von Leuten irgendwie Planung zu machen, dann viele von diesen Managementmethoden funktionieren mit einer Basiseinheit, die halt zum Beispiel, wie gesagt, Mannmonat oder Manntag oder Mannjahr heißt. Also die Menge Arbeit, die eine Person, in dem Fall halt klassischerweise ein Mann, weil das mal unsere männlich dominierte Arbeitswelt ist, die Menge Arbeit, die eine Person in einem Monat oder einem Tag oder einem Jahr verrichten kann. Also wenn ich jetzt irgendwie an einer Software arbeite und ich arbeite da 3 Monate dran, dann sind das halt 3 Personenmonate gewesen oder 3 Mannmonate. Oder halt alternativ, 1 Monat lang arbeite ich mit 2 Kollegen zusammen an dieser Software, dann sind das ebenfalls 3 Mannmonate. Das ist halt so die Denke, dass auf diese Art und Weise Zeit und Personal austauschbar sind ineinander. Also halt anstatt eine Person für 3 Monate ein Produkt arbeiten zu lassen, kann ich auch einfach 3 Personen für 1 Monat ein Produkt arbeiten lassen. Und das kommt für gewisse Sachen halt auch hin. Also für sowas wie Spargelstechen könnte das halt funktionieren. Ne? Wenn ich halt mein Spargelfeld habe und das sind vielleicht irgendwie 10 Reihen und ich schicke da irgendwie einen Typen durch, der das erntet, dann braucht er halt meinetwegen vielleicht 10 Stunden. Oder ich kann halt 10 Leute durchschicken, dann brauchen sie 1 Stunde, weil das halt eine komplett parallelisierbare Aufgabe ist. Oder zumindest ja wahrscheinlich größtenteils. Ne? Ich habe jetzt keine Detailwissen über Spargelstechen, aber ich glaube, es wird klar, worum es geht. Ja. Oder genauso Zimmerreinigung im Hotel. Wenn ich halt jetzt ein doppelt so großes Hotel habe, dann schicke ich halt die doppelte Menge von Mitarbeitern durch und dann wird es halt in der gleichen Zeit sauber. Aber das geht dann nicht überall. Das geht nur, wenn die Aufgabe unter mehreren Personen aufgeteilt werden kann und auch keine Kommunikation zwischen diesen Personen erforderlich ist. Also wenn ich einfach nur meinem Zimmerreinigungspersonal am Anfang des Tages sage, du machst die Zimmer 101 bis 108 und du machst die Zimmer 109 bis 116 und dann gehen sie halt los. Und ab diesem Moment ist keine Kommunikation erforderlich. Und diese Aufgaben sind halt auch wirklich separat voneinander. Das trifft natürlich nicht immer zu. Und der klassische Spruch dazu, der hier auch referenziert wird, ist, das Austragen eines Kindes dauert 9 Monate, egal wie viele Frauen der Aufgabe zugewiesen werden.
Ja, genau.
Es gibt da 2 wesentliche Komplikationen, die im Zusammenhang von Programmierprojekten eintreten. Das eine ist Einarbeitungszeit. Wenn ich neue Leute in das Projekt reinhole, und das ist ja dann klassischerweise, was passiert, indem man zum Beispiel sieht, ein Programm dauert jetzt irgendwie länger, als eigentlich geplant wurde. Wir müssten ja eigentlich in 1 Monat damit fertig sein, aber die Leute sagen mir, nee, wir sind ja nicht mal halt durch, wir brauchen mindestens noch 3 Monate. Dann würde ein Manager versucht, halt jetzt einfach noch weitere Leute hinzuzufügen und sagen, hier, ihr geht jetzt noch rüber und arbeitet auch mit dran. Und ich habe auch schon wieder derartige Sachen von meinem Chef vernommen vor einiger Zeit, dass irgendwie Leute als Taskforces durch die Gegend geschickt werden sollen und bei irgendwelchen problematischen Projekten mithelfen sollen. Das Problem ist natürlich, sobald halt eine neue Person per Airdrop da reingeschickt wird, also wird dann da mit dem Fallschirm abgeworfen über dem Projekt und soll jetzt halt mithelfen, hat man jetzt noch die zusätzliche Aufgabe, dass man diese Person einarbeiten muss in das Projekt, worum es da geht. Eventuell hat diese Person noch nie die Programmiersprache verwendet, muss erstmal darin eingearbeitet werden. Eventuell hat diese Person hier noch nie etwas von Cloud gehört und muss jetzt plötzlich irgendwie eine Komponente für ein Cloud-System programmieren und braucht erstmal die Grundschulung, was ist eigentlich Cloud Computing und so weiter und so fort. Und ja, es stellt sich dann am Ende heraus, dadurch, dass wir jetzt neue Leute reingeschickt haben, ist das Projekt jetzt noch mehr verspätet, weil die bereits bestehenden Mitarbeiter gar nichts mehr machen konnten, weil sie nur noch mit Schulungen beschäftigt waren. Das ist dann, was hier das Brooksche Gesetz heißt, das Hinzufügen weiteren Personals zu einem verspäteten Softwareprojekt verspätet es weiter.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen ein Problem, was der Manager dann machen soll. Das können wir gleich nochmal darauf kommen, weil das ist dann eher das Ende des Kapitels. Also Einarbeitungszeit ist halt so ein Problem. Und wenn ich dann es doch irgendwie geschafft haben sollte, jetzt diese 9 Leute einzuarbeiten, die hinzugefügt wurden, habe ich dann aber Kommunikationsaufwand. Und der ist nicht nur linear in der Größe des Personals. Also das ist nicht nur für jede weitere Person habe ich so und so viel Einarbeitungsaufwand, der einmal hinzugefügt wird, sondern das wächst sogar quadratisch mit der Größe des Personals. Wenn ich 2 Leute habe, ist das eine Kommunikationslinie. A redet mit B und dann wissen alle Bescheid. Wenn ich jetzt eine 3. Person hinzufüge, dann muss A mit B reden und A muss mit C reden und B muss mit C reden. Das sind also im Zweifelsfall 3 Kommunikationslinien. Wenn ich jetzt eine 4. Person hinzufüge, haben wir schon 6 Kommunikationslinien, mit einer 5. Person schon 24. Oder man fängt halt an, Meetings zu machen. Das ist dann der Punkt, wo man wahrscheinlich anfängt, Meetings zu machen. Und das heißt dann, es wird jetzt Zeit darauf verbraucht, dass diese Meetings gemacht werden müssen. Und da muss dokumentiert werden, was in den Meetings entschieden wurde und so weiter und so fort. Ne? Und das wird dann halt einfach immer schlimmer, je größer das Team wird. Und auch das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also unsere, nicht nur bei uns auf der Firma, in fast jeder großen Organisation sind die ganzen Angestellten in irgendwelchen Seniorrollen, also sei es Manager oder sei es halt einfach leitende technische Angestellte oder welche, die das Design mitverantworten, sind zu einem signifikanten Teil ihrer Zeit nur noch in Meetings und kommen gar nicht mehr dazu, selber die Tätigkeit zu machen, für die sie eigentlich eingestellt wurden, nämlich zum Beispiel Software schreiben und was sie eigentlich nie gut könnten. Und das ist natürlich auch nicht sehr hilfreich, wenn man eigentlich möchte, dass das Programm irgendwann mal fertig wird, dass man die ganzen Leute, die gut programmieren können, nur noch in Meetings rumhängen hat, damit alle wissen, was eigentlich gerade los ist. Ein bisschen kann man dieses quadratische Wachstum, wie ich es gerade beschrieben habe, eben dadurch einhegen, dass man Unterteams einfügt. Also man sagt ja zum Beispiel nicht, wenn man irgendwie 20 Leute hat, jeder redet mit jedem und dann entsteht eine unfassbare Kakophonie, sondern man teilt dies jetzt auf und macht stattdessen 4 Teams, die jeweils 5 Leute haben und dann dürfen halt nur die Teamleiter miteinander reden und dann halt die Teamleiter mit ihren jeweiligen Teammitgliedern und dann hat man nominal weniger Kommunikationslinien, also auf die Weise ist man effizienter. Allerdings hat man dann halt das Problem, dass bestimmte Kommunikationsverbindungen sehr schlecht sind, auch von Leuten, die ja nicht miteinander reden müssten. Also wenn man dann in Team A eine Person hat, die an einer bestimmten Sache arbeitet, die eigentlich mit der Person Nummer 17 aus Team C abgestimmt werden müsste. Aber man muss halt jedes Mal, wenn die Personen miteinander reden wollen, muss man über die Teamleiter gehen. Dann ist diese Kommunikation einfach schlecht und dementsprechend ja die aufeinander passende Abstimmung dieser Komponenten ist dann halt nicht sehr wahrscheinlich, dass die gut funktioniert. Was dann für gewöhnlich passiert, ist, dass das Gesetz von Conway eintritt. Das Gesetz von Conway besagt, dass die Struktur von Software der Struktur der Teams folgt, die sie bauen. Also wenn man zum Beispiel sein Team derart strukturiert, dass es irgendwie ein Team gibt, was sich um die Datenbank kümmert und es gibt ein Team, was sich um die Benutzerschnittstelle kümmert und ein Team, was die Algorithmen baut, dann wird man wahrscheinlich eine dreischichtige Anwendung haben, die aus einer Datenbankschicht, einer Algorithmenschicht und einer Benutzeroberflächenschicht besteht. Wenn man sich hingegen auf die Idee kommt, die Teams anders zu schneiden und man hat vielleicht stattdessen ein Team, was eine konkrete Funktion durchimplementiert und dann hat man da drin einen Datenbanktypen und einen Algorithmustypen und einen Frontendtypen sitzen, und dann hat man andere Teams, die andere Funktionen implementieren, aber ebenfalls so aufgebaut sind, dann wird das halt die Struktur sein, die stattdessen gebaut wird. Also man ist so ein bisschen dem unterworfen, wenn man eben diese Kakophonie vermeiden möchte, die einen in die komplette Paralyse bringt und irgendwie Kommunikation ordnen will, dann muss man in irgendeiner Form eine Struktur bilden in der Firma und die wird sich in der Struktur der Software abbilden. Das kann man auch ein bisschen als Werkzeug nutzen, wenn man als leitender Angestellter weiß, wie die Software strukturiert sein soll, die man haben möchte, muss man halt die Teams exakt so bilden und dann das dann halt gegen alle möglichen Reorganisationswünsche verteidigen, die sich eventuell im politischen Kampf innerhalb der Firma ergeben. Also so gesehen kann das auch ein bisschen ein Ratschlag sein, aber das ist eine Sache, ja, die meistens eher ungewollt passiert.
Ja.
Das dritte Problem, wir hatten jetzt Problem Nummer 1, Programmierer sind schlecht im Schätzen von Zeitaufwand. Problem 2, diese ganze Theorie von Mann-Monat funktioniert nicht. Problem 3, der Zeitplan wird ja in der Realität doch durch die Bedürfnisse des Kunden bestimmt und nicht durch die Bedürfnisse der Programmierer. Also, naja, wenn man einen Kunden hat, der sagt irgendwie, ich brauche halt hier meine Abrechnungssoftware und die muss in 6 Monaten fertig sein, dann wird in 6 Monaten irgendwas geliefert. Und dann kann der Kunde halt irgendwie würfeln, ob dann halt tatsächlich was geliefert wird, was irgendwas mit dem gewünschten Produkt zu tun hat. Aber es wird was geliefert, Gottverdammt nochmal. Komme, was wolle. Brooks gibt hier als Beispiel so eine Analogie zu Restaurants, weil da ist es eben nicht so das Problem. Man könnte jetzt halt in ein Restaurant kommen und irgendwie sagen, ich möchte jetzt hier das tolle, langsam gegarte Steak machen, für das dieses Restaurant berühmt ist, aber ich muss es in 5 Minuten haben. Dann wird einem der Küchenchef einen Vogel zeigen. Ne? Also der Koch wird sich dem entgegenstellen und halt sagen, so geht das halt einfach nicht. Oder natürlich, wenn man halt genug Geld auf den Tisch legt und sagt, ja gut, aber ich bin jetzt auch bereit, 10.000 Euro für dieses langsam gegarte Steak in 5 Minuten zu bezahlen. Der Küchenchef wird dann vielleicht versuchen, einfach die Hitze hochzudrehen und dann wird man halt gucken, was man dann kriegt am Ende. Das wird wahrscheinlich nicht das sein, was man haben wollte, aber man wird etwas kriegen. Und so ist es halt mit Programmierprodukten halt auch. Der Kunde gibt irgendwie einen gewünschten Liefertermin vor und man kann halt einfach versuchen, zu dem Termin zu liefern oder man stellt sich mir entgegen und sagt, ne, meine Schätzung sagt, wir brauchen aber nicht 6 Monate, wir brauchen mindestens 9. Das Problem, und da kann ich jetzt die Brooks zitieren, es ist sehr schwierig, eine Schätzung energisch, plausibel und arbeitsplatzgefährdend zu verteidigen, die auf keiner quantitativen Methode beruht, durch wenige Daten gestützt und hauptsächlich durch das Bauchgefühl der Manager getragen wird. Also da fällt jetzt alles auf uns herein, was wir in den vergangenen Punkten besprochen haben, dass es eigentlich keine gute Methode gibt, den Aufwand von Programmierprojekten zu schätzen, Aber man muss halt dann diese schlechte Schätzung, die man macht, trotzdem verteidigen, damit die eigenen Leute genug Zeit haben. Also wenn ich zum Beispiel diese Methode sage, die ich eben meinte, man schätzt dann einfach ehrlich die Zeit, die man braucht, und dann rechnet man mal 2 und geht dann halt damit zum Kunden und sagt, nein, wir brauchen auf jeden Fall 12 Monate. Und dann sagt der Kunde, warum? Können Sie das mal genau darlegen? Also eigentlich glaube ich, dass wir 6 Monate brauchen, aber ich lüge Sie jetzt an. Das wird, glaube ich, ein nicht sehr erfolgreicher Pitch sein.
Ja,
okay. Und ja, was Brooks dann dargestellt hat, ist natürlich, das ist eine Zeit, zu der dieser Prozess noch sehr klassisch getrennt war, so eine Designphase, eine Implementierungsphase und eine Testphase. Und ja, wenn man natürlich dann so nach 2 Dritteln der Zeit feststellt, dass jetzt eigentlich gerade der Liefertermin ist und man ist leider noch nicht fertig, dann ist leider die Testphase das, was unter die Räder kommt. Das ist dann, wo dann der klassische Fall Bananaware eintritt. Das haben wir sicherlich auch schon mal irgendwann erwähnt. Ne?
Ja.
Also Bananensoftware mit der Definition reift beim Kunden. Fefe sagt dazu immer, Updater ist fertig, wir können ausliefern.
Ja.
Also wir liefern eine Software aus, die ist einfach hoffnungslos unfassbar kaputt. Aber solange der Updater funktioniert, können wir sie halt, nachdem sie schon verkauft wurde, noch zurechtflicken, bis sie irgendwann mal so ungefähr das tut, was sie soll. Wie gesagt, jegliche Parallelen zu irgendwelchen Regierungsprojekten und sowas sind absolut zufällig. Aber das ist ja nicht nur die Regierungsprojekte oder die Projekte der öffentlichen Hand, die derart katastrophal verspätet sind. Das trifft, glaube ich, auf die ganze Industrie zu, überall und ständig.
Es ist natürlich auch interessant, weil was natürlich noch dazu kommt, ist ja die Regel, dass einfach jede Aufgabe bis zur Deadline dauert, was ja, ja auch so ein Thema ist. Und das macht
es. Wie gesagt, da mein inhärenten Optimismus, wir schätzen den Fall, dass alles gut geht, und das heißt halt bestenfalls dauert es so lange und halt ansonsten halt noch länger.
Ja, wenn man das von der Seite betrachtet. Nur es gibt ja auch den Mechanismus, dass einem sozusagen von vornherein schon mehr Zeit eingeräumt wird. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass jemand gesagt hat, aus Erfahrung, komm, wir räumen einfach noch, keine Ahnung, ein Drittel oder die Hälfte zusätzlich Zeit ein, und dann läuft man immer noch an die Deadline ran, dann halt mit einem eventuell so, etwas besseren Produkt. Ne?
Du meinst das vielleicht in dem Sinne auch, quasi, wenn den Programmierern die Zeit gegeben wird, dann werden die auch nutzen für Sachen, die halt nicht unbedingt notwendig wären, aber die halt tatsächlich ein besseres Produkt erzielen.
Ja.
Dass man quasi noch ein bisschen mehr poliert, als was man sonst gemacht hätte.
Ja, genau. Dass man sich dann eventuell in unwichtigen Dingen verstrickt, ja. Das kommt dann noch dazu. Ja.
Ja. Ja, Arbeit ist wie so ein Luftballon, das dehnt sich einfach aus und füllt jeden Platz, den so viel kriegen kann. Wenn man einem Team mehr Zeit gibt, dann ja, nehmen sie sich das halt. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die ich in meiner eigenen Arbeit mehr oder minder auch machen muss. Eben weil es halt solche Sachen gibt, wie zum Beispiel Wartungen, die irgendwann gemacht werden muss, oder halt kontinuierliche Verbesserungen, um zum Beispiel, nachdem eine größere Umbauarbeit stattgefunden hat in der Software, um neue Anforderungen zu erfüllen, sind dann halt irgendwelche Stellen halt roh geblieben, ne? Sind dann irgendwelche Stellen nicht abpoliert und sowas, und da hängt noch das Untergebälk aus dem halb abgefallenen Putz heraus und so. Und es geht zwar grundsätzlich, ne, aber man muss eigentlich irgendwann mal auch zurückgehen und das nochmal ordentlich machen irgendwann. Und das ist eine Sache, die mal passieren muss. Und dementsprechend plane ich natürlich halt die Arbeit meines Teams so, dass halt 50% oder so halt neue Sachen sind, die tatsächlich gemacht werden. Und 50% ist Wartung oder halt einfach Puffer für Sachen, die länger dauern als erwartet. Ich meine, manchmal weiß ich auch, dass Dinge länger dauern als erwartet, und dann plane ich halt für eine Aufgabe, die nominal eigentlich 2 Wochen dauert, mal lieber 3 Monate ein, und das ist bestürzend, wie oft das tatsächlich hilfreich ist. Man kennt halt so seine Pappenheimer mit der Zeit, so bestimmte Probleme, die halt immer länger dauern, als man eigentlich irgendwie gedacht hätte, so rein rational. Aber ja, das ist dann halt auch so ein Fall von, es dehnt sich halt alles aus in die verfügbaren Zeitbereiche.
Ja,
was macht man nun also?
Ja, genau. Also das wäre meine einzige Idee, die ich jetzt dazu hätte, ist natürlich so eine Milestone-Planung, ne? Dass man sozusagen Meilensteine festsetzt für bestimmte, ja eben wichtige Schritte oder die Schwellwerte dieser wichtigen, ja, Schritte einer Entwicklung oder der Erstellung, mhm, eines Produkts, das dann an eine Zeitgrenze knüpft und geguckt, ob das gehalten werden kann, und eventuell muss man dann seinen Zeitplan anpassen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Werkzeug, um nicht erst am Ende mitzubekommen, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil, wie gesagt, wir haben ja eben Brooks Gesetz schon erwähnt, dass wir hinzufügen weiteren Personal zu einem verspäteten Projekt, verspätet es weiter. Der Effekt ist, glaube ich, noch nicht so ganz ausgeprägt, wenn man das in der Mitte vom Projekt mitbekommt, wo man dann halt vielleicht nicht im kompletten Panikmodus ist und sieht, ich müsste jetzt eigentlich das Team verdoppeln, damit es jetzt irgendwie wieder einzuhalten ist, sondern man könnte vielleicht auch sagen, ich füge vielleicht einfach nur 1, 2 mehr Leute hinzu, die also nicht so viel Extraaufwand für die Einarbeitung machen und die dann zumindest Last wegnehmen, dass wir vielleicht den uns an den Zeitplan langsam wieder ranrobben können, anstatt immer mehr Verspätung aufzusammeln. Also diese, ja, dass man Meilensteine zwischendurch hat und die auch einen plant und dann dementsprechend darauf reagiert, wenn die gerissen werden, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ja, was macht man nun, wenn das Kind tatsächlich in den Brunnen gefallen ist und man halt zu spät dran ist? Also entweder ist man halt am Ende vom Projekt und irgendwie läuft noch nichts oder man hat halt einen Meilenstein gesehen und ja, man wollte eigentlich am 31. März irgendwie diese eine Unterkomponente liefern, aber es sieht jetzt halt doch eher nach dem 30. April aus oder so. Ja, Option 1 ist natürlich, das Lieferdatum nach hinten zu verschieben. Wie gesagt, wenn man halt die entsprechende Autorität gegenüber dem Kunden hat, kann man das mitunter machen. Und das ist auch, glaube ich, eine wesentliche Sache, an der jeder, der uns hier zuhört, der selber im Feld arbeitet, der selber in irgendeiner Form Softwareentwickler oder so weiter ist oder auch Manager von Softwareentwicklern, daran sollte man selber arbeiten, dass man die notwendige Autorität aufbaut, um solche Sachen auch mal durchsetzen zu können. Das ist halt nicht eine Sache, dass man einfach in den Raum reinkommt und einfach behaupten kann, wir müssen jetzt das Lieferdatum nach hinten verschieben, sondern na ja, das ist halt eine Sache, die man sich immer rausnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man irgendwie der eine Typ ist, der ständig alles entgemäß Schätzung zum richtigen Zeitpunkt liefert und dann können Leute halt sehen, okay, das ist der Typ, der immer rechtzeitig liefert und der sagt, wir sollen einen Monat später liefern. Oh shit, hier ist was echt im Busch, ne? Wir sollten den wirklich ernst nehmen oder so weiter.
Ja.
Ja, oder man muss halt proaktiv drauf reagieren, wie gesagt, und halt wirklich diese Methoden, wie ich es gerade schon beschrieben habe, machen und durchziehen, damit man halt die Möglichkeit hat, irgendwann mal Probleme, die irgendwo entstehen, dadurch einzusammeln, dass man einfach alles systematisch zweimal so lange geschätzt hat, wie man es braucht. Das ist ja alles, das sind ja alles irgendwie Ratschläge, die aus Erfahrung entstehen und das ist halt genau sowas. Also Option 1, Lieferdatum verschieben. Option 2 wäre natürlich Umfang reduzieren und das passiert natürlich auch in irgendeiner Form unter der Hand. Zum Beispiel, wenn beim Design oder beim Testen Arbeitstempo gegen Sorgfalt abgewogen wird. Das ist im Zweifelsfall die Sache, die notwendig ist, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, sagt, man hat eine Testphase am Ende und dann stellt sich heraus, ups, wir sind leider ein Jahr zu spät dran, wir müssen jetzt leider die Testphase schleifen lassen. Ich habe auch, ich weiß nicht, warum ich schon wieder an die Gesundheitsakte denken muss, das ist sicher nur Zufall.
ja.
Das heißt drum. Ich schiele da auch so im Gedanken auf mein stetig wachsendes Backlog in unserem Ticketsystem, wo wir so unsere ganzen ja, Aufgaben und Verbesserungsideen und so weiter eintragen, gibt es so eine ständig wachsende Liste von müsste man mal machen Aufgaben. Und ab und zu alle Jubeljahre, na gut, nicht ganz so selten, aber so einmal im Monat oder so kommt es immer vor, dass dann ein Kollege tatsächlich ankommt und sagt, du, ich habe mal irgendwie ein paar Tage Zeit, während ich hier auf irgendwas anderes warten muss, hast du denn nicht was man mal machen müsste? Und dann grabe ich dann hier in meinem großen Lostopf und ziehe irgendwas raus, ne? was man mal machen müsste und was für den Kollegen passend ist und so weiter. Was auch ungefähr so diesem Zeitslot vielleicht entspricht. Und ja, wie das halt auch so ist, ich habe jetzt gerade so eine Aufgabe einem Kollegen gegeben und der ist gerade dabei total zu versacken, weil sich daraus stellt, dass diese Aufgabe leider nicht 2 Tage groß ist, sondern eher so 2 Wochen. So kann das auch nach hinten losgehen, aber naja. Passiert. Option 3. Wenn man nicht das Lieferdatum verschieben möchte und auch nicht den Umfang reduzieren möchte, wie gesagt, man könnte versuchen, weitere Leute hinzuzufügen, hat die beschriebenen Probleme. Das verspätet halt alles andere noch weiter, wenn man die Leute erstmal einarbeiten muss und dann die Leute auch irgendwie alle miteinander kommunizieren müssen. Und ja, das Ende des Kapitels ist dann, dass Brooks vorschlägt, was man machen soll. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig am Ende des Kapitels hier. Er schlägt dann vor, eine Planung basierend auf sequentiellen Teilschritten, also ja, die Meilensteine, die du schon gesagt hattest, ne? Mit jeweils voneinander unabhängigen Teilaufgaben und dann daraus folgend kann man dann halt eine Planung vornehmen, dass dann diese Teilschritte möglichst unabhängig voneinander sind. Dadurch können sie parallel verlaufen und die Personalgröße ergibt sich daraus, wie viele von diesen Aufgaben zum größten Zeitpunkt maximal parallel laufen müssen. Zeitaufwand ist die längste Kette von sequentiellen Teilschritten und ich dachte dann aber so, Moment, das ist einfach, was er vorschreibt, ist ein Gantt-Diagramm. Ich habe das mal hier verlinkt für Leute, die sich nicht so mit Projektverwaltung auskennen. Da kann man sich mal angucken, was ein Gantt-Diagramm ist. Also nach einem Manager namens Gantt benannt oder Statistiker oder Forscher oder sowas, weiß ich gar nicht. Und das sollte eigentlich zu Brooks Zeit bekannt gewesen sein. Das ist aus den frühen 1900er Jahren. Das ist ja so diese Zeit, wo sich die erste Generation von Management-Theorie entwickelt hat. So Taylorismus und so weiter ist das ein Ergebnis von damals. Sollte bekannt gewesen sein zu seiner Zeit. Ich weiß nicht, warum er das da als eine große neue Erkenntnis verkauft, aber gut. Wer weiß.
Okay, ja.
Wir sind dann jetzt nach nur einer Stunde bei Kapitel 3 angekommen.
Richtig.
Das OP-Team, das basiert auf einer Beobachtung, dass es eine sehr große Spannbreite gibt, darin, wie produktiv eigentlich einzelne Softwareentwickler sein können. Und hier kommt tatsächlich ein Satz, den ich so nicht erwartet hatte in diesem Werk, wie gesagt, aus den 70er Jahren. Also Brooks beobachtet hier, dass die besten Programmierer 10-mal so produktiv sind wie die schlechtesten. Was ja durchaus bestürzt ist. Ich weiß ja nicht, Da kannst du vielleicht als Tischler widerspiegeln. Was würdest du schätzen, der beste Tischler versus der schlechteste Tischler, der halt trotzdem noch als Tischler durchgeht? Ne? Also nicht schlechtester Tischler im Sinne von ich, sondern schlechtester Tischler niemand von, im Sinne von jemand, der in dem Beruf arbeitet. Was ist da die Spanne im Faktor Produktivität?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe. Deswegen fällt mir die Antwort schwer. Aber ich denke, dass...
Oder sagen wir so, würdest du 10-mal für eine realistische Zahl halten?
Das ist ein Extrembeispiel, aber ich halte das für möglich, ja.
Na gut, also ist das vielleicht nicht nur eine Erkenntnis über Programmierer. Ich war, wie gesagt, überrascht, dass diese Beobachtung schon so alt ist, denn in den 2010er Jahren gab es einen absoluten Hype darum. Damals hat man diese produktivsten Entwickler als Rockstars gehandelt.
Okay.
Weil natürlich, weil es natürlich gewisse Professionen gibt, wo der, ja, die, nicht unbedingt Produktivität, aber wo die, der ökonomische Gewinn, den einzelne Personen raustragen können, extrem ungleich verteilt ist. Also als zum Beispiel die Musikbranche, da gibt es halt irgendwie 99% der Musiker, die halt irgendwie ein Album bei Bandcamp veröffentlichen und damit vielleicht irgendwie 100 Euro oder 1000 Euro einnehmen oder die halt als Straßenmusiker sich verdingen oder halt als Musiklehrer oder auf irgendwelchen Kreuzfahrten spielen und so weiter. Ne? Und das soll ja auch nicht geringschätzig sein, diesen Leuten gegenüber. Das, ich meine, wer auf einer Kreuzfahrt ist, der möchte auch gerne Musik hören. Ne? Und Nischenmusik ist ja auch irgendwie eine Sache, die, an der ich jetzt nichts Schlechtes finde. Aber es gibt dann halt eine sehr, sehr kleine Menge von Musikern, die halt wirklich den Durchbruch schaffen, die halt den großen Plattenvertrag kriegen und die dann halt einen überwältigenden Teil des Profits vor diese ganzen Branche haben. Also halt Taylor Swift verdient halt sicherlich so viel wie Zehntausende, Hunderttausende Straßenmusiker. Und in anderen Bereichen ist das halt genauso. Das ist im Sport halt genauso. Ronaldo verdient halt irgendwie 100.000 Mal mehr als irgendwie die untersten 100 oder verdient so viel wie die untersten 100.000 Amateurfußballer.
Wahrscheinlich ist die, oder, beim Fußball ist die Zahl wahrscheinlich noch viel größer, weil das ein so großer Breitensport ist, ja.
Gut, das kommt noch dazu, ne? Ja. Und aber eben halt aufgrund dieser Parallele zu Rockstars, wo hat man dann halt gesagt, quasi ja, die Rockstar-Entwickler, die sind halt diejenigen, die halt so viel mehr produktiv sind und wenn man es halt schaffen könnte, ein Team nur mit den Besten zusammenzustellen, dann wäre man halt irgendwie die beste Firma auf der ganzen Welt. Das ist natürlich auch der Nimbus, den das Silicon Valley um sich herum aufbaut, dass das halt der Ort ist, wo diese ganzen 10-Times-Developer sind, also diese ganzen 10-fach-Entwickler. Ja. Und deswegen da halt irgendwie jedes Startup halt irgendwie Milliarden wert ist und nicht, weil da halt Wagniskapitalgeber sitzen, die das Geld hinterher schmeißen für jede bescheuerte Idee, die du da irgendwie mit genug Konfidenz vortragen kannst. Und natürlich, ja, es ist unrealistisch, irgendwie ein Team zu bekommen, wenn du irgendwie jetzt 100 Entwickler einstellst, dass du 100 von den Besten bekommst. Das kannst du vielleicht machen, wenn du so Google um 2010 herum bist, weil einfach absolut jeder für dich arbeiten will und du dir einfach die absolut besten Rosinen rauspicken kannst. Aber für das durchschnittliche Team geht das halt nicht. Und damals in den 70ern ging das schon gleich gar nicht, weil es gar nicht dieses Bewusstsein gab von Seiten der Entwickler, dass es halt irgendwie 10-fach produktive Entwickler gibt und dass die halt irgendwie eigentlich das 10-fache Gehalt verlangen sollten und so weiter und so fort. Und ja, diese Spannbreite im Produktivitätsspektrum führt dann Brooks zu einer Schlussfolgerung, ja, wie gesagt, diese naive Schlussfolgerung, lieber ein kleines Team der absolut Besten funktioniert nicht. Einmal, ja, kriegt man nicht eingestellt, wie soll man diese Leute im Arbeitsmarkt finden in derartiger Dichte. Und das zweite Problem ist, das skaliert halt irgendwann nicht mehr. Wenn ich ein Problem habe, was realistischerweise von 5 Leuten gelöst werden kann, wenn das auch absolut die 5 besten Leute auf dem Planeten sind, das könnte ich vielleicht noch sogar hinbekommen, wenn man diese 5 Leute halt irgendwie finden kann und hinreichend motivieren kann, also zum Beispiel durch ein hinreichend großes Gehalt und so weiter, könnte man die da vielleicht dazu bekommen. Aber 10 Leute können nicht zum Beispiel ein ganzes modernes Betriebssystem bauen. Ne? Das ist halt wieder das Problem, sie können ein Programm bauen, sie können vielleicht ein Programmprodukt bauen, sie können sicherlich nicht ein fortlaufend gewartetes Programmsystemprodukt bauen. Einfach weil diese Logik wiederum eintritt, wir haben 9-mal mehr Aufwand. Das heißt, eine Gruppe von 10 der Besten kann halt ein Programmsystemprodukt bauen, was die Komplexität hat, vergleichbar mit einem Programm, was von einem der Besten gebaut werden kann. Und es ist einfach nicht realistisch. Deswegen schlägt Brooks dann eine Idee vor, die ich so in der Realität kaum umgesetzt sehe, von der ich gar nicht weiß, ob die eine Idee ist, die man zurückbringen sollte oder die einfach nur historisch interessant ist. Aber das können wir dann auch am Ende die Wertung dem Publikum überlassen. Der Vorschlag ist hier in einer Teamstruktur analog zu Operationsteams in der Chirurgie. Also in der Mitte steht ein Spezialist, der das Skalpell in der Hand hat und tatsächlich die Schnitte macht. Und drumherum sind die ganzen unterstützenden Rollen, die Werkzeuge anreichen, die Instrumente überwachen, die dafür sorgen, dass irgendwelche Medikation vorbereitet wird. Ne? Wenn ein Schmerzmittel gegeben werden muss oder sowas oder ein Betäubungsmittel, dann steht der Anästhesist am Rand und zieht die Spritze auf und so weiter und bereitet die vor, damit die dann im richtigen Moment gesetzt werden kann und so weiter und so fort. Und dementsprechend stellt sich Brooks auch vor, dass man auch ein Team organisieren könnte. Also in der Mitte, also hat hier eine ganze Reihe von Rollen, die er einführt, die man mal so kurz illustrieren kann. Vielleicht auch, wie gesagt, eher historisch interessant, werde ich dann gleich noch ein bisschen Kritik üben oder reflektieren. Die eine Rolle hier, die er halt dann auch Chirurg einfach nennt, oder man könnte vielleicht auch ja sagen Chefprogrammierer, ist eben der Programmierer, der das tatsächliche Design erarbeitet oder die Spezifikation, nach der das Programm funktionieren soll, der auch das Programm, die Dokumentation und die Tests schreibt. Und als ich das so gelesen hatte, so diesen ersten Satz, dachte ich so, Moment, was bleibt da noch übrig? Das ist irgendwie, hä? Das ist irgendwie alles. Die zweite Rolle ist dann der Co-Pilot, also wir wechseln kurz die Metapher und sind plötzlich im Flugzeug. Oder passenderweise, ja gut, KI könnte man jetzt heute auch sagen, weil das Microsoft KI-Dachmarke ist ja Co-Pilot, ne, passenderweise. Der Co-Pilot ist eine Rolle, der den Chirurgen in allen Design- und Implementationsentscheidungen berät. Also ja, quasi der Typ mit, quasi der persönliche Berater, ne, des Chirurgen, mit dem er alle Entscheidungen reflektieren kann, fungiert außerdem als Stellvertreter des Chirurgen. Also natürlich, der Chirurg muss auch mal irgendwann in Urlaub gehen oder ist mal auch mal krank oder wird vom Bus überfahren, keine Ahnung. Dann kann der Co-Pilot halt übernehmen, ist dann halt der Stellvertreter als zweite Rolle. Die dritte Rolle, Administrator, kümmert sich für den Chirurgen um alle administrativen Aufgaben, Geldmittel, Personal, Räumlichkeiten oder Inventar. Bei kleineren Teams teilen sich eventuell mehrere Teams ein Administrator. Da ist mir aufgefallen, okay, das ist tatsächlich eine Rolle, die ich auch gerne habe. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir halt so, ja, wie sagt man dazu, Teamassistenten, glaube ich, heißt das bei uns. Ich weiß gar nicht, weil die Rolle formal heißt. Ich weiß ja, wie die Leute heißen, die das für uns machen. Aber halt so Leute, die zum Beispiel sich darum kümmern, wenn irgendwo ein Workshop geplant ist, dass dann halt Budget dafür bereitsteht und dass irgendwie die Tagesordnung geplant wird, beziehungsweise halt welche Vorträge gehalten werden und welche Workshops gemacht werden und solche Sachen, die sich zum Beispiel darum kümmern, dass dann gesagt wird, irgendwie jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt, wo ihr irgendwie eure Zeitabrechnung machen müsst und wir haben schon alles für euch vorbereitet, ihr müsst nur noch klicken und so weiter. Also die diesen administrativen Prozesse drumherum so ein bisschen versuchen, von uns abzuschirmen, weil das natürlich effizient ist, wenn es eine Person für ein Team von 50 macht, anstatt dass jeder alleine loshühnert und irgendwie versucht, irgendwie Budget zu beschaffen und was nicht alles.
Okay.
Die vierte Rolle ist ein Editor. Ja, also wie sagt man jetzt zu Editor im Deutschen? Ist das auch Editor? Ich bin mir nicht sicher. Weil ich hatte ja gesagt, dass der Chirurg auch Dokumentation schreibt und die soll durchaus nur ins Unreine geschrieben werden oder vielleicht sogar nur diktiert. Und der Editor hat dann die Aufgabe, diese unreine oder diktierte Dokumentation in Reinform zu bringen. Also sollte halt irgendwie mit der technischen Materie irgendwie vertraut sein, aber insbesondere halt mit der Sprache sauber vertraut sein. Das ist auch so eine Profession, die, glaube ich, ein bisschen gelitten hat über die letzten Jahre. Technische Schreiber bräuchten wir eigentlich mehr, weil Dokumentation ist immer so eine Sache. Da haben die Techniker entweder keine Zeit für oder da fehlt es dann halt irgendwie an den entsprechenden sprachlichen Fähigkeiten, um das irgendwie schön auszuformulieren. Naja, bräuchte man vielleicht auch. Ich meine, diese Sache auch mit irgendwie eventuell nur diktiert, das könnte natürlich heutzutage wieder sehr viel praktikabler werden, dadurch, dass man so Transkription als KI-Dienst und sowas halt zur Verfügung hat. Aber gut. Es werden außerdem noch Sekretariatsrollen beschrieben und da sieht man wirklich, aus welcher Zeit das kommt. Zum Beispiel ein Schreiber, der Code auf Lochkarten bringt. Das ist natürlich eine Referenz darauf, dass Programmieren damals nicht am PC stattgefunden hat, weil PCs gab es nicht, sondern es gab halt diese Großrechner und wenn man die programmieren wollte, musste man halt Programmcode auf Papier schreiben und dann hat das halt jemand in eine Lochkarte eingetippt. Also da gab es dann halt entsprechende Maschinen, quasi wie Schreibmaschinen, nur man hat halt eine Lochkarte eingespannt und in dem Moment, wo man halt einen Buchstaben tippt, kommt es nicht zum Anschlag so eines, wie ist denn die Dinger bei Schreibmaschinen? Ich hab's schon wieder vergessen.
Ein Hämmerchen.
Kommt es nicht zu einem Anschlag mit einem Tintenpapier oder Tintenstreifen, okay. Sondern stattdessen werden halt die entsprechenden Löcher gelocht, die halt dieses Zeichen darstellen. Und dann rückt halt die Lochkarte eine Reihe weiter, damit man dann auf der nächsten Reihe die Löcher stanzen kann für die nächsten Buchstaben. Und das wird halt hier gesagt, das soll halt jemand anders machen. Das ist natürlich heutzutage überholt, ne? Weil das braucht man heutzutage nicht mehr. Auch sowas wie Sammeln und Archivieren von Programmausgaben ist auch eine Sache, die heute irgendwie nicht meine separate Rolle ist, weil heutzutage muss man nicht das Programm in ein anderes Gebäude bringen, um es ausführen zu lassen. Das macht man heutzutage am Platz. Mhm. Dann gibt es noch so ein paar andere Randrollen, die von mehreren Teams geteilt werden können. Da ist zum Beispiel Werkzeugmacher. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die wir heutzutage auch noch, naja, nicht unbedingt getrennt haben, aber es gibt so ein paar Leute, die sich in einem Team immer finden, als diejenigen, die Werkzeuge entwickeln, also so ja kleine Helferskripte und sowas für die jeweilige Arbeit, die das Team so zu machen hat. Tester natürlich. Es gibt so manche Leute, die einfach gut dafür geeignet sind, irgendwie ein Programm 3 Sekunden schief anzugucken und plötzlich fällt es spontan auseinander. Diese Leute sollte man als Tester engagieren und den ganzen Tag nur darauf loslassen, irgendwelche Probleme zu finden in anderer Leute Software. Ein witziger Begriff, den ich hier gefunden habe, von dem ich auch nicht wusste, dass der von Brooks kommt oder ob der vielleicht, ich weiß nicht, ob der damals schon bekannt war, aber das ist ein festbekannter Begriff, der hier vielleicht auch schon mal erwähnt wurde in der Vergangenheit. Language Lawyer, also Sprachanwalt.
Mhm, ja.
Da geht es darum, dass es jemand, der die jeweilige Programmiersprache in- und auswendig kennt. Das wird heutzutage vor allem in dem Kontext verwendet. Jemand hat irgendwie ein ganz merkwürdiges Programm geschrieben, wo ganz verschiedene Funktionen der Programmiersprache auf eine unerwartete Weise interagieren. Und dann fragt man jemand, also das Programm, ich habe es jetzt ausgeführt, es macht diese Sache, damit hatte ich nicht gerechnet. Ist das jetzt eigentlich richtig oder ist das ein Fehler im Compiler? Also in dem Programm, was aus dem Quellcode des Programms tatsächlich das Programm erzeugt. Soll das jetzt eigentlich so sein? Und dann geht halt diese Person los und liest diese Spezifikation von der Programmiersprache oder kennt die vielleicht einfach und kann dann halt sagen, na gut, aufgrund von der Bestimmung auf Seite 3087 in Untersektion 35.4.7 können wir das Folgende ableiten und legt dann halt wirklich die Spezifikation aus, wie so ein Gesetzestext. Das gibt es halt tatsächlich und ich untertreibe nicht mal, wenn ich gerade Seitenzahlen in den Tausendern-Bereichen erwähnt habe. Das ist eine Sache, die existiert, etwas, was Leute machen können, vielleicht nicht als Vollzeitberuf. Aber hier wird das von Brooks insbesondere beschrieben als ja jemand, der diese Programmiersprache, um die es halt im Zweifelsfall geht, in- und auswendig kennt und damit hochspezialisierte Optimierung oder besonders leichtgängige Strukturen finden kann. Also halt, man hat zum Beispiel so ein Designproblem und sagt, ich möchte gerne die folgende Datenstruktur abbilden und irgendwie, immer wenn ich versuche, es aufzuschreiben, sieht das halt eklig aus oder lässt sich gar nicht richtig ausdrücken. Und diese Person hat halt ein derartiges genaues Verständnis, dass sie quasi ja vielleicht wie Poesie formulieren kann, nur halt in einer Programmiersprache und halt den einen eleganten Weg finden kann, wie man das aufschreiben kann, auf eine Art und Weise, die dann auch verständlich ist und leicht zu bearbeiten geht. Und damit geht dann das ganze Problem viel einfacher von der Hand. Also man sieht so, jetzt mal abgesehen vielleicht von solchen hochspezialisierten Rollen wie Werkzeugmacher oder Language Lawyer oder so, die von mehreren Teams geteilt werden, hat man hier einen großen Fokus auf so Sekretärs- und Schreiberrollen. Und um eben diesen Chirurgen bzw. Copilot von Schreibarbeiten zu entlasten. Das stelle ich mir heute einfach schwierig vor, weil Digitalisierung hat uns zwar viele Schreibarbeiten vereinfacht, aber auf eine Art und Weise, die es schwierig macht, das noch wegzudelegieren. Also relativ viele von diesen bürokratischen Sachen, die ich irgendwie in meinem Alltag irgendwie zu machen habe, sowas wie Meetings akzeptieren oder Zeiten aufschreiben und solche Sachen, sind halt Sachen, die ich noch schwierig wegdelegieren kann, weil es immer so dieses ist, naja, erkläre ich jetzt einer Person 5 Minuten lang, was ich machen will, oder mache ich es halt in 4 Minuten selber? Da ist nichts mehr großartig zu gewinnen. Ne? Ich bin da noch nicht an dem Punkt, wo mein Kalender einfach von jemand anderem verwaltet wird. Was natürlich bei so einem CEO der Fall ist. Das sind nicht mehr Personen, die selber ihren Kalender planen, sondern die geben halt nur noch im Sekretariat irgendwie so einen Zettel von wegen, dieses Meeting ist mir wichtig und das da nicht. Und dann wird das halt entsprechend eingetaktet alles.
Ja.
Und Ich hatte dann auch mal wieder seinen Gedanken, es ist vielleicht auffällig, dass ich öfter über KI nachdenke, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum verschiedene Leute so großen oder halt nicht so großen Nutzen aus LLMs ziehen, je nachdem, wie viel Teile ihrer Arbeit halt diese organisationellen Sachen sind, die eher so drumherum sind. Und vielleicht bin ich in der privilegierten Situation, dass das noch nicht allzu viel bei mir ist. Oder ja, zumindest nicht so etwas, was ich noch sehr viel stärker mit LLMs wegautomatisieren könnte. Wenn jetzt wirklich meine ganze Arbeit darin bestehen würde, Kalendertermine umherzuschieben für alle möglichen Leute oder Meeting-Zusammenfassungen zu schreiben oder sowas, würde ich natürlich einen ganz anderen Nutzen aus LLMs ziehen, als jemand, der hauptsächlich eigentlich Programmiersysteme baut. Und nicht nur mal eben kurz ein kleines Programm hinrotzt.
Ja.
Also ja, dieser Chirurgenteam-Vorschlag wurde von Brooks unterbreitet, so ein bisschen als ein Versuch, die Skalierungsfrage zu lösen. Eben halt, wie man auf große Teams das Ganze ausdehnen kann. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Projekt vorstelle, was 2000 Mitarbeiter hat und ich unterteile das jetzt in 210er-Teams, dann ist das zwar immer noch eine ganze Menge, aber zumindest müssen halt nur noch diese 200 Chirurgen miteinander reden und nicht mehr 2000 Leute. Das ist also schon mal ein bisschen besser. Problem ist natürlich nicht gelöst, weil 200 Chirurgen können immer noch ganz schön viel Kakophonie erzeugen.
Ja, das stimmt.
Ach. Ich werde mal kurz für 10 Sekunden einfach durchatmen. Mhm. Ich habe jetzt ein Stück vom Tee genommen und nochmal sinniert. Das Problem ist natürlich, wir sind jetzt hier bei 1 Stunde 27. laut meiner Aufzeichnung.
Ja, wovon aber halt auch eine Viertelstunde schon mal Vorgeplänkel ist.
Ja, gut.
Ich gucke mal auf die Zeitmarke.
Ja, gut, es dürfte am Ende eine Stunde 15 oder was sein. Und wir haben hier noch ungefähr so viele Notizen, wie wir jetzt durchgesprochen haben.
Ja.
Ich will dir nicht antun, dass du eine 3-Stunden-Folge schneiden musst oder eine 2,5-Stunden-Folge. Ich weiß selber, wie mühselig das ist.
Mhm.
Siehe Zeitschätzung. Ne? Also Zeitschätzung in diesem Podcast ist auch so ein Problem. Deswegen werde ich jetzt trotzdem sagen, wir werden das jetzt hier mal einen Schnitt machen und werden dann die bereits notierten Kapitel bei Gelegenheit wieder besprechen. Ich will das ganze Buch durchsprechen. Ich will aber auch nicht, dass das jetzt hier zum Mythical Man Month Podcast wird. Also das würde jetzt auch eine von unseren vielen kleinen Serien sein. Das reiht sich jetzt quasi neben dem Eisberg und neben dem Holz ein, als eine Serie, da die wir in Kürze dann fortsetzen werden.
Musst du nochmal überlegen, wie du dann im Blog das zu Kategorien sortieren kannst.
Oh wei. Ich weiß schon, dass du mir gerade ein neues Projekt auf mein Planungsboard gelegt hast. Das werden wir dann nach der Folge nochmal klären, wie viel du bereit bist, für diese Lieferung zu zahlen.
Mhm, okay.
Und ansonsten würde ich sagen, das nächste Projekt planen wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Wir werden sehen, wie bald wir das hier fortsetzen. Spannend genug ist es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.